Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser heutiger Gast ist ein Mann der scheinbaren Widersprüche. Er ist Philosoph, er studierte Wirtschaftsethik und politische Philosophie und ist als Unternehmensberater tätig. Er war selbst Mitarbeiter von rund 15 Unternehmen in sehr unterschiedlichen Branchen und Rollen. Als einfacher Mitarbeiter, als Führungskraft, als externer Dienstleister, in der Industrie, bei öffentlichen Arbeitgebern, bei IT-Unternehmen, in der Wissenschaft, bei Sozialunternehmen, im Handel, in der Logistik, in Weltkonzernen, bei Mittelständlern und in Startups. Ebenso begleitet er als Coach für berufliche und persönliche Neuorientierung in den letzten 16 Jahren mehr als 5000 Menschen. Unter dem Namen Nut Los begeistert er und inspiriert er auf YouTube mit seinen Analysen zu Politik und Gesellschaft. Hier gleich mal den Link in die Shownotes, den YouTube-Kanal kann ich wirklich sehr empfehlen. Gleichzeitig ist er Gründer der neuen Los-Demokratie-Partei, einer Partei, die das Ziel hat, Parteien über kurz oder lang überflüssig zu machen. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Ardalan Ibrahim.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, super cool, dass es geklappt hat. Und unsere lockere Einstiegsfrage ist immer, was treibt dich aktuell so um? Womit beschäftigst du dich aktuell?
Mit Erlernen von Populismus auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg. Das ist mein momentanes Hauptprojekt. Mein Ziel ist, populistischer zu werden. Es fällt mir schwer, aber ich lerne täglich dazu.
Du möchtest populistischer werden?
Das muss man ja, das merkt man ja. Also wenn man es nicht wird und man gründet eine Partei, macht man, glaube ich, heute was falsch.
Okay, im Zusammenhang mit deiner Parteigründung. Weil an sich nehme ich ja medial wahr, Populismus ist ja jetzt aktuell eigentlich eher der Feind, ne? Alles wird populistischer. Aber wenn man da mitspielen will, ist sozusagen jetzt deine These, muss man selber populistischer werden.
Ja, unser parteiinternes Motto ist, was würde Trump tun?
Ja, das ist interessant. Ich hab mich diesen Gedanken auch schon bedient öfters mal. Ja, jemand, der in Organisationen Transformation voranbringen muss, muss man ja ab und zu mal so Impulse setzen, ja, die so ein bisschen irritieren. Und da gefällt mir diese Denke gut. Ja. Also nicht, dass ich das, was ihr macht, gut finde, aber die Mechanik, die dahinter liegt, ist eine Idee. Ja.
Ja.
Und dein Übungsfeld ist dann dein Podcast oder bleibt der Podcast weiterhin Klartext und nicht populistisch?
Das ist natürlich schwer. Das weiß ich gerade nicht, wohin sich es entwickelt. Also wir machen gerade ja im Zuge der Partei viele Kanäle auf. Also das ist alles in Entwicklung. Ich glaube, dieser Kanal, den ich da auf YouTube habe, der ist halt vorbelastet, dadurch, dass er ursprünglich ja ein reines Gedankentagebuch war, ein öffentliches oder fast öffentliche Selbsttherapie, um nicht verrückt zu werden angesichts der Wirklichkeit. Und das hängt dem halt nach. Also ich denke, das wird immer ein wilder Mix bleiben. Und wenn wir dann andere Kanäle aufmachen, wird es auf anderen Kanälen etwas anders aussehen. So schätze ich das ein, im Moment.
Mhm. Und also ich finde das eigentlich eine total interessante These, aber was hast du da jetzt schon rausgefunden? Also inwiefern bist du jetzt schon populistischer geworden? Und inwiefern hat es dir geholfen?
Ja, sehr gut. Also ich finde, also vielleicht kann ich das so erklären, ihr seid ja auch stark mit Führungsthemen befasst. Und das Interessante war, also das ist jetzt etwas überspitzt, es ist nicht wirklich wahr, wenn ich das so sage. Man könnte sagen, das ist das Experiment, kann man aus einem YouTube-Kanal eine politische Partei machen? Das ist aber stark überspitzt, weil da sind viele andere Leute, die aus anderen Quellen kommen und nicht nur über meinen komischen Kanal. Und so war die Erfahrung eigentlich von einem Tag, also ich bin hier zu Hause und spreche halt, wenn mich was beschäftigt, was in die Kamera was Wildes rein. Mit halt ein bisschen philosophischem Background. Und plötzlich habe ich eine Partei mit 60 Mitgliedern. Und das fühlt sich an, als würde man plötzlich aus dem Stand von 0 auf 100 ein politisches Startup leiten. Mit 60 Mitarbeitern wohlgemerkt. Und ich nehme an, ihr habt Ahnung, was das heißt. Und gerade intern ist es halt so, dass dieser Satz, was würde Trump tun, wie ein Herbizid wirkt, was man alles nicht tun sollte. Also das ist eigentlich der Produktive. Also Trump würde ganz viele Dinge nicht machen, die Leute jetzt im Zuge einer Parteigründung gerne tun würden. Und wenn du deinen Satz sagst, was würde Trump tun, kannst du ganz viele Dinge weglassen, die Leute aber glauben, dass man die unbedingt tun muss, wenn man jetzt eine Partei gründet. Das ist eigentlich der produktivste Mehrwert. Eher so eine Not-to-Do-Liste. Das ist also, bei ganz vielen Dingen ist dann sofort klar, nee, das würde Trump nicht machen. Damit würde er sich gar nicht beschäftigen. Er würde andere Dinge tun, aber nicht das. Das ist sehr heilsam und sehr produktiv.
Ja. Dieses, was würde Trump tun, das ist, ich finde das sehr charmant. Warum? Weil das eigentlich fast schon ein Führungsprinzip ist. Ne? Weil das ist ja keine feste Regel. Weil was Trump tut, lässt sich nicht in Regeln definieren. Also du kannst keine Regel aufstellen. Also es gibt manche Leute, die probieren das. Ne?
Das ist, was Gavin Newsom versucht und das ist zum Scheitern verurteilt. Das kann ich ja schon jetzt sagen.
das ist nicht regelbasiert, was er tut. Wenn man so sieht, ist die Komplexität von diesem Prinzip ist in dieser Parteigründung dem ebenbürtig. Ne? Und damit kann das kommunizieren miteinander. Also das ist eine gute
Idee. Ist aber so, das Idee. Versuchen wir, das ist aber natürlich eine hohe Messlatte. Das ist also im Sinne von, eigentlich ist sogar die These, wir müssen besser sein als Trump und AfD. Das ist einfach die Messlatte. Gleich gut reicht nicht aus. Du musst nochmal weit drüber hinausgehen. Das heißt, du musst auch tatsächlich kreativer sein, provokativer, auch in deinen Grenzüberschreitungen etwas anders, sage ich mal so. Wenn du es einfach nur kopierst, das ist ja das, was Gavin Newsom sich vorgenommen hat, ihn einfach zu spiegeln, ist aus mehreren Gründen, kann man da jetzt schon sagen, das ist ein Dead End. Das wird nichts bewirken und hat auch keinen langfristigen, also es wird gerade abgefeuert im eben linksliberalen, demokratischen Lager, aber
es kann man halt nur eingeben, Highlander-Prinzip.
Ja, und es gibt so psychologische Studien, die sagen, rechter Populist, linker Populismus, da gibt es tatsächlich Psychologie dahinter, warum das nie gleich erfolgreich sein kann. Und ich kenne es halt aus der provokativen Ecke, aus der ich auch stark komme, also Frank Farrelly. Da ist es halt so, wenn du sowas machst, musst du den anderen stärker spiegeln als er selber. Also du machst nicht einfach nach, was der andere macht, sondern musst weit über ihn hinausgehen, um den provokativen Effekt zu erzielen. Also plakativ zum Beispiel, wenn du einen Nazi provokativ bearbeitest, bist du der deutlich größere Nazi werden als er. Das ist etwas, was man auf linker Seite nicht tun kann und nie tun wird, wahrscheinlich sogar glücklicherweise. Aber das ist das, was Gavin Newsom tun müsste, wenn er erfolgreich sein wollen würde, und das wird er nicht machen.
Ja, ich habe wenig Fantasie, wie man noch krasser wie Trump sein kann.
Grade. Daran also scheitert's. Das Problem hatte Frank Farrelly nicht. Also wenn ihr Frank Farrelly kennt, dann ist das also die das hier in München tatsächlich lehrt, und das ist also auch für euch heavy Empfehlung, solange sie noch da ist, die Noni Höfner, die direkt bei ihm gelernt hat, die hat ja die Methode dann LKW genannt, weil wenn der Ersterfahrung ist, du fühlst dich wie überfahren vom LKW, gerade wenn du ein lieber, braver Berater, Coach, Therapeut bist, da denkst du dir, what the hell is going on here? So, das hat also wirklich eine irre Gewalt und irre Kraft, und es werden alle Regeln gebrochen, die du dir überhaupt vorstellen kannst, aber dahinter ist bei Frank Farrelly, natürlich nicht bei Trump, extrem viel Empathie und die Disparität zwischen einerseits also einer offensichtlichen Zugewandtheit und Herzenswärme und gleichzeitig also heftigsten Beleidigungen, heftigsten Übertreibungen. So, und da ist der Anfängerfehler, das, was Gavin Newsom macht, man übertreibt zu wenig. Das hat nämlich tatsächlich den gegenteiligen Effekt. Wenn man das macht, aber nicht genügend übertreibt, dann wirkt es nicht oder also genau in die gegenteilige Richtung. Dann fühlt sich der andere tatsächlich bestärkt. Man muss also völlig over the top gehen, völlig freidrehen. Und da sind die meisten Menschen, inklusive meiner Wenigkeit, meistens zu gehemmt für. Deswegen geht's schief.
Und das ist wahrscheinlich eher eine gute Sache, ne? Aber
ja. Ich weiß es nicht. In der heutigen Zeit, ich weiß es nicht. Ich versuche mich zu enthemmen. Also wie gesagt, ich lerne es gerade.
Mhm. Ja, man muss dann einfach zwei Rollen spielen, ne? Also
mehr,
deshalb,
sehr viel mehr.
Oder mehr.
Eine der schönen Sachen, die sie auch sagen, und das hat auch einiges für sich, sagt, wenn du jetzt als Therapeut tätig bist oder als Coach, dann ist der große Vorteil, dass du Mensch bleiben kannst. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, warum das gerade das heißt, Mensch zu bleiben, das ist sehr interessant. Also die Geschichte von der Noni Höfner ist so, dass so erzählt sie, dass sie Ende 30 hatte sie schon alles durch. Also sie war schon langjährig praktizierende Therapeutin, super ausgebildet und war kurz davor, den Beruf zu schmeißen, weil sie gesagt hat, die ganzen Geschichten der ganzen belasteten Leute, ich pack das nimmer. Und dann hat ein anderer in der Szene, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein, der auch, also sehr bekannter Therapeut, hat ihr gesagt, bevor du das machst, Noni, schau dir mal den Frank Farrelly an. Dann hat sie sich ihn angeschaut, war wie gesagt völlig überfahren von der Erfahrung, war aber irgendwas drin für sie, ist da näher reingegangen, und der Witz ist, sie ist jetzt weit über 70 und praktiziert immer noch. Und einer der häufigsten Sätze, die ich von ihr gehört habe in Demo-Coachings, die machen ganz viel öffentliche Demo-Coachings, ist, ich könnte hier noch stundenlang weitermachen. Also, und einer der Sätze auch von Farrelly war, warum soll der Patient oder der Klient den ganzen Spaß haben? Also die haben Spaß, du musst dich vorstellen, ein Therapeut, der Spaß hat in der Therapie. Und eine wirklich auch witzige Sache, das passt ganz gut rein. Es gibt so einen alten Therapeutenwitz, erzähle ich kurz, ich hoffe, ich kriege ihn hin. Ich bin schlechter Witzeerzähler, aber ich versuch's. In einem Gebäude, wo viele Therapien stattfinden, am Abend nach einem langen Arbeitstag fahren ein alter Therapeut und ein junger Therapeut gemeinsam den Aufzug runter. Ja? Der junge Therapeut verwuschelt, leicht zerstört, verhärmt von den ganzen Borderlinern, bipolar gestörten und anderweitig heftigen Geschichten, die er mitgenommen, Missbrauch, ist völlig fertig mit der Welt. Der ältere Therapeut ist so ready for den Abend, für den Feierabend. Gut, und dann schaut ihn der Junge an und sagt, ich verstehe nicht, wie du das machst. Den ganzen Tag die Geschichten dieser belasteten Leute zu hören. Wieso, wie kann das sein, dass du in dieser Verfassung bist? Dann schaut ihn der ältere Therapeut so an, lächelt und sagt, wer sagt, dass ich zuhöre? Und das ist ein Teil tatsächlich der provokativen Methode. Die hören nämlich wahnsinnig wenig zu. Also die hören schon zu, aber auf einer anderen Ebene. Aber die unterbrechen zum Beispiel super schnell. Also wenn die anderen halt Anamnese machen und lange sich volllabern lassen, die unterbrechen meistens in den ersten paar Minuten, weil sie sagen, das ist nur eine Schallplatte. Wenn ich das jetzt zulasse, dass der Klient seine Schallplatten wiederholt, der ja schon im Kopf 1000 Mal wiederholt hat und was er schon 20.000 Menschen erzählt hat, da ist kein Potenzial. Also machen sie Musterunterbrechung ab der ersten Sekunde und in der Musterunterbrechung findet der Beziehungsaufbau statt. Das ist das Allergeilste, weil man denkt ja immer, wenn ich das mache, verliere ich den Klienten. Und das Gegenteil ist der Fall. Das Bonding ist Hammer. Die sind Meister im Bonding. Und das passiert in einer Form, wie du es eigentlich, wenn du es nicht erlebt hast, nicht für möglich halten würdest. Also würdest sagen, das geht nicht. Das ist, macht man nicht. Man verliert ja den Kunden. Die verlieren die Kunden überwiegend nicht. Ein paar wenige schon. Die sagen, das ist mir zu heftig oder so, oder da ist irgendwas anderes im Raum, was nicht passt. Aber bei den meisten ist es, also habe ich Respekt vor, was die da tun.
Das klingt sehr interessant, ja.
Wenn ihr dieses Motto in der Außenkommunikation macht, macht ihr das auch nach innen?
Nein. Ich bin der liebste, nette Mensch. Außer Leute brauchen das gerade, aber das ist bisher wirklich noch nicht wirklich oft vorgekommen. Das heißt, da haben wir zwei Gesichter. Wir sind innen ganz nett und außen versuchen wir, unseren Arschlochfaktor zu steigern im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten.
Aber so ein bisschen Führung musst du ja schon machen. Also es gibt ja irgendwie einen Punkt, wo man also so eine lose Gruppe ist, wo es noch keine Hierarchiebildung gibt. Ne?
Ja.
Und plötzlich gibt es dann irgendwie, also strukturell muss es irgendeinen Vorstand geben. Ja?
Haben wir.
In dem Moment macht es Klack und dann hast du Hierarchie dir eingebaut. Ja? Also so nett du bist, die klebt an dir dran. Die kriegst du nicht mehr los, oder?
Genau. Also bisher mache ich den schweren Fehler, das zu tun, was alle unerfahrenen Führungskräfte versuchen zu sein oder zumindest die meisten. Ich versuche, der nette Chef zu sein. Also ich mache gerade den Anfängerfehler selber. Und warum geht es bisher gut? Das ist eigentlich eher bisher selber das Rätsel. Was wir gemacht haben von Anfang an ist, wir sind merkwürdig. Wir sind einerseits wirklich eine krasse Top-Down-Kaderorganisation. Also krass, von Anfang auch so kommuniziert, was ja völlig quer zu unserem Ziel ist. Wir wollen den Staat demokratisieren. Sind aber als Partei aus guten Gründen Top-Down aufgestellt und zwar knallhart. Mit dem Vorstand, also ich bin einer von den dreien als Oberbossen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir zum Beispiel die Landesverbände extrem viel Spielräume lassen. Das heißt, die dürfen sich auch in ganz andere Richtungen entwickeln. Und wir nehmen in Kauf, weil uns das nicht schadet als die Partei, die wir sind, dass die zum Beispiel Dinge entwickeln, die völlig quer zur Bundesvorstandslinie liegen. Das ist also eingepreist. Das heißt zum Beispiel, momentan haben wir sehr aktiven Landesverbände in Baden-Württemberg, in Berlin natürlich, im Norden, in Hamburg, Schleswig-Holstein, da sind viele Leute im Moment, aber auch andere im Osten geht's gerade los und in NRW, da sind also jetzt viele aktiv und unser Ding ist, dass wir dann extrem viele Leute, also bildet sich dann halt eine eigene lokale Identität und wir sagen, ist okay, wir sind also mehr supportive, also wir machen wenig Ansagen, wir sagen so, das und das ist halt im Rahmen des Frameworks, wenn du da raus bist, dann bist du halt raus, dann gründe bitte eine eigene Partei. Das ist immer auch sehr klar. Aber in diesem Rahmen ist extrem viel möglich. Und was wir auch machen, das muss man auch verstehen, wir sind ja völlig ohne Ressourcen. Also es gibt einige von uns, die wollen jetzt sehr viel Geld einwerben. Bisher trete ich da auf die Bremse, aber könnte jetzt auch an reiche Leute rantreten und sagen, hey, neue Partei, liebe Schweizer Milliardäre, finanziert nicht mehr die AfD, sondern uns. Ist auch so eine Überlegung, weil wir sind eigentlich die Partei der Zukunft. Ist klüger auf uns zu setzen als auf die AfD, aber wurscht. Das machen wir bisher nicht. Und das heißt, wir haben als Ressourcen ja nur unsere Zeit, unser Netzwerk, und unser Engagement. Und das bedeutet, das ist eine knappe Ressource. Und damit musst du jetzt also sehr bewusst umgehen. Du darfst wenn du das alles ist, was du hast, darfst du diese Ressource nicht verschwenden. Also was machen wir? Wir sagen zu den Leuten, und das ist der Satz, den ich am häufigsten sage als Führungskraft derzeit, mach bitte nur Dinge, die du auch so gerne tust oder die du schon immer mal tun würdest. Und der Satz dazu ist, frag nicht, was du für die Partei tun kannst, frag, was die Partei für dich tun kann. Und das ist ernst gemeint. Also die Umkehrung von Kennedy. Das heißt, wir ermutigen Leute, Dinge zu verwirklichen, also wirklich auch in die Selbstverwirklichung zu gehen und so mal zu gucken, was wollte ich immer schon mal machen an verrücktem Zeug. Und da ist aber, weil wir halt eine gewisse Craziness natürlich brauchen als populistische Partei, versuchen wir halt also die, was weiß ich, den Punk-Anteil, den Piraten-Anteil, den Crazy-Anteil den Leuten zu stärken. Und bei den Leuten, die den halt gar nicht haben, die arbeiten bei uns dann eher im Hintergrund. Wir haben leider super viele, super vernünftige Leute. Wir haben genau die falschen Leute, weil die Losdemokratie-Idee halt so vernünftig ist, zieht sie lauter vernünftige Leute an. Also verträgliche, langfristig denkende, versöhnliche, so auch Brückenmenschen ganz stark. Das ist aber nicht die Leute, die wir im Vordergrund brauchen. Und wir suchen also noch verzweifelt gerade Leute, die einen starken narzisstischen Anteil haben, einen gewissen, also halt das, was Trump hat. Und das ist gar nicht so leicht für uns. Aber wir geben uns echt Mühe, auch andere zu finden. Weil wir haben eigentlich fast nur liebe, nette Leute da, mit denen es tierisch Spaß macht intern. Aber halt extern brauchen wir andere Gesichter. So mit einem gewissen Krawalligkeit.
Faszinierend, ja. Also ich frage mich bei so Führungsthemen auch immer, warum zieht es immer die falschen Leute an? Ne? Also rein von der Theorie, ne, ist es ja total einfach. Ich habe ein Problem, ne? Das lobe ich aus und wen das Problem reizt, der kommt. So, da, von der Mechanik, soziologisch wäre das ja vollkommen geil, weil dann hätte ich die richtigen Leute da sitzen. So, von der Theorie soweit fein. Aber wie du berichtest, und ich habe es auch mindestens zweimal schon erlebt beim Aufbau von Teams und Organisationen, dass da komplett die falschen Leute kommen. Ja.
Also, das ist ja übrigens sogar auch in dem Coaching so. Also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen macht, aber bei mir war es so, in meiner Coaching-Karriere hatte ich x Motti oder was ich marketingmäßig in den Vordergrund gestellt. Dann habe ich festgestellt, egal was ich da reinstelle, es zieht immer die Falschen an, die halt davon mehr wollen, wovon sie schon sehr viel haben. Also die Leute suchen Bestätigung. Und eigentlich müsste man strategisch das Gegenteil von dem reinschreiben, was die Leute bekommen, dann würde man die Richtigen anziehen.
Und ja, dann, das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich muss ich da umswitchen. Ich glaube, der Precht hat es auch gesagt, ne? Die politischen Entscheidungen, hat er formuliert, wie jetzt Atomausstieg, sind nicht mit den Grünen gemacht worden, sondern mit der anderen Partei. Ja? Und starker Sozialabbau und Agenda 2010 ist mit der SPD gemacht worden. Also immer
genau
contrarian,
so,
ne? Also immer
genau
umgekehrt.
So. Ja? Und Atomausstieg verrückt. Eben mit der CDU. Wir schaffen das mit der CDU. Das ist also, du kannst halt immer das stärker machen, wofür du weniger verdächtig bist, das zu sein. Und dann gibt es halt noch das Phänomen des diametralen Auslebens. Kennt ihr das? Diametrales Ausleben?
Erzähl.
Hast du schon mal gehört? Wichtiger Begriff.
Erklär gerne, ja.
Okay, also es gibt mehr Arten, das zu erklären. Das Simpelste ist, wenn jemand sehr laut wird, ist das Richtigere auch laut zu werden. Aber der Reflex ist leise zu werden. Also man wird immer das Gegenteil. Es ist aber auf allen möglichen Ebenen. Zum Beispiel, mein Standardbeispiel ist, wenn du auf den Friedhof gehst als Erwachsener und auch wenn du also keine Ängste hast, normalerweise so ein bisschen mulmiges Gefühl hast du. Wenn du das Gleiche machst mit einem kleinen Kind an der Hand, weil du musst da jetzt einfach durch, also das ist ein Weg, ihr wollt abkürzen, es ist schon spät, das Kind muss ins Bett, egal was jetzt die Gründe sind. Und in der Regel fühlst du dich weniger mulmig und weniger ängstlich. Aber die Frage ist, warum ist das so? Im Zweifelsfall, wenn jetzt ein Zombie kommt, kann ja das Kind dich nicht beschützen. Warum fühlst du dich also weniger ängstlich? Und der Witz ist, systemisch ist die Angst beim Kind. Und dadurch, dass sozusagen positional die Angst bereits verräumt ist, kannst du in den Mut gehen. Deswegen machen uns ängstliche Menschen mutig, auch wenn wir selber Angst haben. Und ich zum Beispiel bin ein hochproblematischer Mensch und habe mich zum Beispiel immer gefragt, wahrscheinlich hätte ich sonst von Anfang an gar nicht Philosophie, sondern Psychologie studiert, habe mir das aber nicht zugetraut. Ich habe gedacht, ich bin zu vorbelastet, ich bin selber zu schräg, zu eben einfach zu pathologisch, um Therapeut zu sein. Also habe ich es nicht gemacht. Und später, als ich dann aber sehr viel Coaching gemacht habe, habe ich gelernt, ich hatte selber riesige Probleme, ich kann trotzdem super mit den Leuten arbeiten. Weil im Moment, wo ein anderer Mensch im Raum ist, der gerade ein akutes Problem hat, sind meine Probleme weg. Das ist so, als wären die nicht da. Und es funktioniert. Ich hatte am Anfang große Selbstzweifel, ob das in der Realität funktioniert. Ich dachte immer so, Mensch, du musst halt sauber sein, du musst in deiner Mitte sein, du musst ausgeglichen sein, sonst kannst du nicht mit Kunden arbeiten. Aber die Realität war nicht so. Ich habe 1A Arbeit ungelogen geleistet, obwohl ich selber solche Themen offen hatte im Rückgrat. Aber im Moment, wo es um den Kunden ging, es geht ja nicht um mich. Und wenn es also nicht meine Themen waren, konnte ich super mit den Leuten arbeiten. Auch mit super heftigen Themen. Das war eine super Erfahrung. Das ist auch diametrales Ausleben. Also die Frage, wer hat das Problem gerade?
Also verstehe ich, ist total nachvollziehbar. Und ich glaube, dass trotzdem eine starke Fähigkeit zur Reflexion vorhanden sein muss. Weil natürlich du unterscheiden musst, ob das, was der Klient jetzt gerade anbringt und du sozusagen getriggert wirst, ne, also Coaching ist ja im Kern Kontaktfähigkeit, ne, sozusagen spüren auf einer Art emotionalen Ebene, was der andere jetzt braucht. Und wenn du das selber dann getriggert wirst aufgrund deiner Themen, was aber gar nicht beim Klienten liegt, das ist dann blöd.
Genau. Also es gibt ja beim Coaching dieses beide, also es gibt die zwei Probleme. Du bist zu weit weg, das heißt, du verstehst gar nicht die Lage, weil sowas kennst du einfach nicht. Das ist eine Kontraindikation, das andere ist, du bist zu nah dran. Also was weiß ich, der Kunde hat ein massives Geldthema, du hast genau das gleiche Geldthema. Das ist eine Kontraindikation. Dann sagst du, entschuldigst du dich freundlich und gibst es an einen kompetenten Kollegen ab. Aber in allen anderen Fällen war meine große Überraschung, weil es war wirklich eine reale Erfahrung und ich war eigentlich eher sehr skeptisch. Also ich war am Anfang sehr vorsichtig, weil ich halt nichts kaputt machen wollte. So sind ja viele, wenn sie anfangen, dass sie einfach auch sehr seriös sein wollen und auch sehr idealistisch sind. Und die Erfahrung war einfach erstaunlich positiv, also viel positiver, als ich sie unterstellt hätte. Also mich hat sozusagen die Realität des Coachings positiv überrascht, weil ich gar nicht, hätte nicht gedacht, dass so viel möglich ist. Und das war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen.
Aber ich glaube, das ist ein guter Link zu dem, was wir gerade eben schon hatten mit dem Musterbruch. Weil ich glaube, wichtig ist zu erkennen, wann halt diese Schallplatte, wie du gesagt hast, abgespielt wird. Und dann ist ja die Rolle oder die wesentliche Funktion, einen Musterbruch einzuleiten, ne? Also den Klienten sozusagen aus diesem Schallplatte einfach rauszubringen. Und lustigerweise auch da, wie du gesagt hast, gerade das ist dann das, was sozusagen den Kontakt eigentlich herstellt, ne? Weil da jemand ist, der mich nicht immer wieder bestätigt, sondern jemand ist, der mir tatsächlich mal, wie sagt man umgangssprachlich, den Spiegel vorhält.
Genau, und das ist dann sehr stark halt diese Milton Erickson-Geschichte. Milton Erickson sagt ja, ein Berater oder Therapeut oder Coach, der den Klienten nicht überraschen kann, ist wertlos. Und wenn man dann mit einpresst, dass sie die meisten Menschen, wenn sie Probleme äußern in unserer heutigen Realität, meistens so angefasst werden wie rohe Eier. Die meisten Kunden haben das schon bekommen. Die wurden schon entweder von Umfeld oder sogar auch von Coaches und Therapeuten in Watte gepackt, weil das halt der Reflex ist. Und wenn du dann der Erste bist, der also relativ ruppig und direkt zugeht, hast du mindestens den Überraschungseffekt auf deiner Seite, außer er hatte schon einen provokativen Therapeuten. Dann natürlich nicht.
Ja.
Dann ist der Überraschungseffekt weg. Da sagt er, oh mein, schon wieder so ein provokativer Depp.
Aber lass uns gerne nochmal zur Partei und dem Populismus zurückkommen, weil ehrlicherweise habe ich das noch nicht ganz verstanden. Also so wie ich auch deine Videos wahrgenommen habe und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die Partei ist ja dafür da, ihr wollt den Staat demokratisieren, habe ich das richtig verstanden?
Richtig, ja.
Warum jetzt gerade über Populismus? Weil ich würde sagen, Populismus wäre eine Konsequenz daraus, dass die Leute, ich sage immer, ne, wir haben eine Komplexitätskrise, sie können mit dieser Paradoxie nicht umgehen. Und jetzt in die gleiche Kerbe zu schlagen und zu sagen, wir machen jetzt auch Populismus, ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der, also genau, ist ja nicht die Lösung.
Wir unterscheiden Weg und Ziel. Und zwar krass, das ist natürlich risikobehaftet, weil es kann sein, Marsch durch die Institutionen, am Ende nehmen wir unseren eigenen Populismus ernst. Das ist ja auch schon vielen passiert, dass man so fake it until you make it, in dem Fall wäre es blöd. Also du spielst es und am Ende bist du wirklich der Tyrann. Ich habe zum Beispiel wirklich einen Parteitherapeuten, der ruft einmal täglich bei mir an und prüft meinen Stalin-Faktor. Das ist jemand, der sagt so, hast du schon gegessen, hast du schon getrunken, atmen, wie sieht's überhaupt aus? Also ich werde täglich gescreent, damit ich nicht durchknalle. Aber um da zurückzukommen, weil das ist natürlich eine total berechtigte Frage, was du sagst. Ich nenne es mit dem System tanzen. Also unsere Analyse sagt, dass aus bestimmten Gründen heute es gar nicht mehr möglich ist, unpopulistisch erfolgreich zu sein. Und das zeigen übrigens auch Zahlen, Daten, Fakten. Jede Partei, die je mit einem ausgearbeiteten, seriösen Programm angetreten ist, hat die Wahl verloren. Nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel ein krasses Beispiel ist Hillary Clinton. Weil egal, was man jetzt inhaltlich von ihr hält oder als Person, das war so eine Aktenfresser-Maschine mit einer seriösen Agenda hintendran. Damit gewinnst du heute einfach keinen Blumentopf mehr. Und das Tragische bei Hillary Clinton ist, dass sie die Erfahrung gemacht hat, aber nichts daraus gelernt hat. Sie hat ja schon, das haben viele vergessen, schon gegen Obama verloren. Sie war schon designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, als Obama antrat. Und Obama kam dann mit Yes, we can, einer emotionalen, komplexitätsreduzierten Botschaft. Hillary Clinton kam mit einem komplexen Programm. Das ist etwas, was nicht mehr funktioniert. Und wobei mir der Groschen gefallen ist, das war vor Jahren, als Macron Präsident geworden ist, weil da erinnern sich wenige dran. En Marche war ja eine Bewegung. Der hatte gar keine richtige Partei. Der kommt aus der Oberschicht, aus der absoluten Elite Frankreichs. Das ist natürlich Voraussetzung. Der ist bestens vernetzt, der kann reden und Geld war dahinter. Aber da war kein Parteiapparat. Und damals, also das ist vor Jahren, da war ich schon so, Moment mal, du brauchst doch eine Partei und einen Parteiapparat, so wie die SPD mal war, ne? In jedem Dorf sitzen drei frustrierte SPDler und weinen sich in den Schlaf gemeinsam. Das ist so das wie Vorstellung von Parteiarbeit auf der lokalen Ebene. Macron hatte das alles nicht und ist Präsident geworden. Und schon da war irgendwie, habe ich gedacht, okay, jetzt ist irgendwas anders. Irgendwas im System hat sich verschoben. Sonst dürfte das, was da gerade passiert in Frankreich, natürlich anderes System, aber dürfte nicht möglich sein. Meiner Meinung nach ist das, wo wir heute sind. Deswegen hat es zum Beispiel die AfD auch so erfolgreich. Die haben ja keine Antworten. Sie haben halt ein Thema, hauptsächlich ein Thema. Das zieht halt gut, ist polarisiert, alles das, was halt Populismus so machen muss. Aber sie haben keine Lösungen. Der Witz ist, du musst überhaupt keine Lösungen haben. Jetzt ist ja der Witz, wir sind eine Partei, die habt eine Lösung. Blöderweise haben wir eine Lösung. Das ist eben die Losdemokratie und das verfassungsmäßig einzuführen. Aber um dahin zu kommen, um in Machtposition zu kommen, musst du mit dem System tanzen. Und das tun wir nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten. Wir tanzen mit dem System so gut wir können, um in die Machtposition zu kommen, um dann eine vernünftige Idee umsetzen zu können. Das heißt, wir nehmen das System, in dem wir agieren, viel ernster als alle anderen, meiner Meinung nach, auch in seinen Konsequenzen, mit dem persönlichen Risiko, dabei korrumpiert zu werden.
Jetzt. Also ich finde aber, es ist ja nochmal ein Riesenunterschied zwischen Yes, we can, klar, komplexitätsreduzierend, toller Satz, emotional aufgeladen, wunderbar, oder zu wir machen die Mauern dicht, Mexikaner raus, keine Ahnung, Forschung und so weiter ist ja auch schlecht. Jeder, der mir gegenredet, wird sozusagen abgeschoben. Das ist ja eine sehr große Spannbreite. Deswegen jetzt nochmal die Frage konkret, wie sieht denn dann bei euch Populismus aus?
Sage ich gleich was, aber vorher sage ich was anderes. Kennst du die Elisabeth Wehling, die Neurolinguistin?
Nee.
Das hat mich sehr beeindruckt. Die hat vor der ersten Wahl von Trump, war sie eine der ganz wenigen, die gesagt hat, Trump gewinnt, wo alle gedacht haben, Hillary Clinton gewinnt. Und ihre Analyse war rein sprachlich. Die hat gesagt, also da gibt es einen alten Artikel von ihr, der ist, glaube ich, noch abrufbar, kann man finden unter Hillary Clinton macht alles falsch, was man falsch machen kann. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Locker-Room-Talk-Sache öffentlich wurde und alle dachten, Trump ist erledigt. Das war übrigens der Moment, wo Hillary Clinton in den Swing States ihre Kampagnen eingestellt hat. Sie dachte, das Ding ist durch, ich kann jetzt mir das Geld sparen. Und Trump hat dann genau in diesen Swing States gewonnen. Und ihre Analyse war, dass zum Beispiel viele Linksliberale die Reden von Trump gar nicht aushalten. Die hören nur die ersten Minuten und dann schalten sie weg. Während halt die Leute, die seine Wähler waren, alle bis zum Ende durchgehalten haben. Und ihr ist zum Beispiel aufgefallen, wenn ich das noch richtig erinnere, dass zum Beispiel eins der Worte, die am häufigsten von Trump benutzt werden, Love ist, was man jetzt bei ihm nicht vermuten würde. Der hat ganz viel über Liebe gesprochen. Hat Hitler übrigens auch, das nur am Rande. Und der Punkt ist also sozusagen, wenn man sagt, yes, we can, ist was ganz anderes, als was Trump sagt, dann muss man immer gucken, wie wird das emotional von den Leuten, die ihn wählen. Also was hören die? Weil wenn du ein Linksliberaler bist, hörst du was ganz anderes bei Trump, als was die Leute wählen, hören, die ihn wählen. Die hören, da ist jemand, der beschützt mich, der steht für alte Werte. Dieses Make America Great Again nehmen ist für die kein Slogan, das nehmen die sehr ernst. Also das ist so, da ist so ein warmes Gefühl, was aber, wenn du linksliberal bist, bei Trump nicht hast. Du denkst dir, wie warmes Gefühl bei Trump? Das ist ein hardcore maligner Narzisst. Warum soll ich da ein warmes Gefühl haben? Das ist halt so ein Effekt. Und diese Elisabeth Wehling-Geschichte hat mich beeindruckt, weil sie eben eine der ganz wenigen sagte, die da ganz klar war, zu einer Zeit, wo wirklich alle gesagt haben, nee, kannst du vergessen, Trump, das wird nie klappen, die dann sehr klar war aus einer Analyse. Sowas beeindruckt mich immer, wenn Leute dann in ihren Prognosen tatsächlich richtig liegen. Und against all odds. Das ist nur so. Wenn du aber fragst nach unserem Populismus, das wäre jetzt so fast ein bisschen fies. Das ist so, wie kennst du das von Fußballtrainern, wenn die vor dem Spiel von den Journalisten nach ihrer Taktik gefragt werden und dann einige erzählen es und andere sagen so, ja, da kann ja der Gegner, weiß ja dann, was auf ihn zukommt. Das ist ja total kontraproduktiv. Ich sag mal so, ich rede mich jetzt ein bisschen raus. Unsere Analyse ist, dass wir, und das, sorry für die militaristische Metapher, dass wir eine kleine Guerilla-Armee sind, die gegen reguläre Armeen kämpft. Ja, also so ein bisschen die Situation wie das Vietcong im Vietnam. Und die haben ja gegen zwei Armeen eigentlich gekämpft, also sowohl die Amerikaner als auch die russische Einmischung. Und oder französische war es erst, ich krieg's nicht mehr genau hin. Auf jeden Fall Guerilla versus reguläre Truppen. Und eine der Sachen, die du halt, glaube ich, beherrschen musst, ist, du musst irre beweglich sein. Also während die anderen immer versuchen, seriöse Positionen zu haben, sind wir durchaus mit dem Adenauerschen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, unterwegs. Das heißt, wir werden die Taktiken des, was habe ich nicht gesagt, wurde missverstanden, ist ganz anders gemeint oder der eine Flügel vertritt ganz, genau, der eine Flügel vertritt völlig paradoxe Sachen, ist aber für uns kein Problem, weil wir eine Sache nicht zulassen werden, wir werden uns nicht in die Defensive treiben lassen. Also das heißt, wir werden immer angreifen. Egal was kommt, das ist das, was wir trainieren. Also ich wurde gestern schon angefragt, das erste Populismus-Training zu geben, parteiintern. was eine merkwürdige Sache ist für mich, weil ich selber ein schlechter Populist bin und das erst noch lernen muss. Also wir lernen gerade alle, wie macht man das in der heutigen Zeit, um eine maximale Stimmenzahl für eine Partei ohne Ressourcen, aber mit sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Ernsthaftigkeit rauszuschlagen. Also wir gucken mal, was geht, und es ist ein offenes Experiment.
Da wäre ich ja gern Mäuschen. So, wie baue ich mir denn ein vernünftiges Strohmann-Argument? Üben wir das doch mal. Bitte 20 Strohmann-Argumente.
Ja? Genau. Na, es ist eher so, du wirst ja da Dinge gefragt, die dich aufs Glatteis führen. Das ist ja auch die Aufgabe von Journalisten. Und also wir haben ja zum Beispiel auch schon eine Pressestelle, wir haben eine ganz tolle Pressefrau, wir haben Leute, die jetzt schon mit Journalisten reden und so. Und dann kommen halt immer Fragen, wo die Versuchung groß ist, weil wir hochseriöse Leute an Bord haben, dass die halt dann so hochseriös agieren, weil es halt einfach in ihnen drin ist, weil sie halt einfach liebe, nette, vernünftige Leute sind. Wo du aber, wenn du das machst, wirst du halt eine 0,2%-Partei, im besten Fall. Und tatsächlich kommen derzeit ganz viele Leute von anderen Kleinstparteien auf uns zu und wollen zu uns wechseln, weil sie hochfrustriert sind, aber jetzt merken, bei uns ist irgendwas anders. Das ist gerade, was passiert. Also wir haben wirklich Leute aus allen möglichen anderen Kleinstparteien, die gerade anklopfen, entweder überlaufen oder mit uns kooperieren wollen, wo ich sage so, ey, habt ihr das System nicht verstanden? Wir sind Konkurrenten. Also entweder kommst du als Person, aber mit Organisationen können wir nicht konkurrieren, weil wir konkurrieren um Wählerstimmen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist.
Ja, ich finde das gut. Also der Hint mit dem Mitgliedsbeitrag, ne, dass man so auch eine Selbsteinschätzung machen kann und nicht horrende Beiträge zahlen muss, das finde ich gut. Also ich glaube, das hilft euch, dass ihr Mitglieder kriegt. Ja.
Das war übrigens kam von den Mitgliedern. Das war, wären wir als Vorstand gar nicht drauf gekommen. Soll ich den Prozess nochmal kurz erzählen, wie das war, wie wir das gemacht haben?
Ja, das ist spannend, weil ich, also sagen wir so, wenn ich jetzt politisch werden wollte, ne, dann habe ich eine irre Hürde als Familienvater, der gerade ein vierjähriges Kind aufzüchtet, ja, da in eine Partei reinzugehen, weil da halt schon ein relevanter Anteil von meinem Gehalt da reinfließt, ne? Also ich muss da richtig Geld reinballern.
Ganz ehrlich,
ne?
Wir sind da auch ganz, ganz offen. Du musst, um uns zu unterstützen, nicht Parteimitglied werden. Wir haben auch als eine der wenigen Parteien zum Beispiel, lassen wir Doppelmitgliedschaften zu. Das gibt es noch ein paar andere Parteien, und vom Parteiengesetz ist das okay, solange keine Ämter im Spiel sind. Aber bei uns kannst du zum Beispiel FDP-Mitglied bleiben und trotzdem bei uns Mitglied werden. Also wie dann die FDP dazu steht, ist eine andere Frage. Wir haben damit kein Problem. Nur mal so.
Und wie kam es dazu, dass ihr quasi eine Selbsteinschätzung im quasi Mitgliedsbeitrag zugelassen habt?
Ich erzähle mal den Prozess auf der Gründungsversammlung, wie der ablief. Also das Erste ist schon mal, dass man wissen muss, das haben wir erst dann hinterher erfahren, dass wir viel mehr hätten verlangen können, weil das viel teurer ist bei anderen Parteien. Wir haben gar keine Marktanalyse gemacht. Die SPD und die Linken sind die teuersten Mitgliedschaften in Deutschland. Zumindest wenn du Geld hast, dann zahlst du bei den SPD und Linken. Das hat mir dann hinterher ein Parteimitglied zugeschickt, aber erst danach. Also wir haben es so gemacht. Es waren ja 20 Leute hier auf der Gründungsversammlung aus ganz Deutschland in München. Also es kamen 20 Leute aus ganz Deutschland angereist, hier Gründungsversammlung der Lustdemokratiepartei. Und dann haben wir es ganz simpel gemacht und haben gesagt, geht mal alle kurz für euch selber tief in euch und sagt mal, welcher Betrag wäre für euch sinnvoll, und schreibt es auf den Zettel. Dann haben wir die eingesammelt und haben die Durchschnittssumme gebildet. Das waren dann 150,25 Euro. Ich war ein bisschen geschockt, weil ich habe echt wenig Geld. Geld interessiert mich nicht. Halt typischer Philosoph, Diogenes in der Tonne. Ich war so, okay, 150,25 Euro. So, hätte ich jetzt nicht, ich war also niedriger mit meiner Schätzung. Aber war halt die Durchschnittssumme. Dann haben wir halt gefragt in die Runde, gibt es Leute, die jetzt mit der Zahl ein großes Problem hätten? Ja, und da gab es halt zwei, drei Leute, die haben mit der Zahl 150,25 Euro Jahresbeitrag ein Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und dann kam aus der Runde der Wunsch nach einem anderen Beitrag. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten ja ein sehr enges Time-Schedule, haben wir gesagt, du bitte vertraut uns, dem Vorstand, wir legen den dann fest. Also das machen wir jetzt nicht noch einen Prozess, sonst kommen wir also mit dem Zeit nicht hin, weil einige mussten halt dann auch wieder abreißen. Ich bin damit sehr stolz, wir haben die Zeit eingehalten. Bei einer neuen Veranstaltung mit 20 Leuten, die sich noch nie gesehen haben, aber 3 Stunden Veranstaltung, wir haben genau 3 Stunden gebraucht. Ich bin so stolz, weil wenn man weiß, wie schwer das ist, so gut ist unser Management, ja. Aber das
guter Moderator kriegt es hin, sage ich mal.
Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Das ist fast das, wo ich am meisten stolz bin. Auf jeden Fall, und ohne dass uns einer ausgestiegen ist, weil wenn du dann auch Diskussionen unterbrichst, ist ja immer die Frage, dass du jemanden verlierst, weil du halt jetzt da jemand dringend reden will, und das ist aber nicht passiert. Und dann haben wir gesagt, bitte vertraut uns, und dann haben wir halt im Vorstand den Betrag auf 50 Euro festgelegt. Und der ist aber jetzt ohne Begründung. Also du sagst einfach freiwillig, ich habe halt einen Grund, den sage ich, musst du uns auch gar nicht sagen. Also es kann wahrscheinlich sein, ich bin Student, ich bin Rentner, ich bin einfach arm, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, will aber trotzdem bei euch Mitglied werden und 50 Euro gehen, aber 150 Euro halt nicht. Und wir überprüfen das nicht, weil das überfordert uns organisatorisch, also sagst du das einfach selber. Für uns ist das alles fein. Und so ist das entstanden.
Ja, das finde ich eine schöne niedrige Einstiegshürde und denke ich mal, passt. Finde ich eine gute Idee. Und wo ihr da so gesprochen habt über Strukturen und Dings, wir haben ja vorhin gerade gesprochen, dass ihr auch ein bisschen Sorge habt, dass ihr euch selbst korrumpiert. Ne? Also, dass wenn ihr jetzt das Spiel spielt, dass ihr dann doch selber so werdet. Wenn ich jetzt dieses Konstrukt designen würde, würde ich an der Stelle eine Art, naja, sagen wir mal so einen Selbstzerstörungsmechanismus einbauen, für den Fall, dass das passiert, dass es explodiert und auseinander. Also was könnte es sein? Das könnte irgendwie schmutzige Wäsche, irgendwie ein Skandal, den einer hat oder so, einfach in die Schatulle legen und sagen, wenn das passiert, dass wir wirklich so werden, dann hat jeder einen Schlüssel und kann diese Schatulle öffnen. Ne? Also so wie so ein roter Knopf bei der Raketending. Also jeder darf da drauf drücken, wenn er meint, es ist soweit. Ja?
Also, ich habe so viel schmutzige Wäsche, gedacht? Dass ich den Korb nicht mal bauen muss. Also ich habe so viel schmutzige Wäsche, also bei mir ist das eingebaut. Was wir machen, ist tatsächlich eine Sache, und da wissen wir aber noch nicht, ob die Bundeswahlleiterin, unsere Unterlagen sind ja gerade bei der Bundeswahlleiterin, das durchgehen lässt. Das ist total paradox, das ist super geil. Wir, also nach unserem Verständnis ist ja unser System nicht demokratisch, sondern aristokratisch derzeit. Auch Parteien sind eigentlich keine politischen Entitäten, sondern private Entitäten, nur wird das falsch gesehen. Und deswegen ist faktisch jede Partei eigentlich eine Top-Down-Pyramide unter der Hand. Tut aber so, als wäre sie Bottom-Up. Es ist eine Top-Down-Hierarchie, die spielt, wir machen Bottom-Up. So sind Parteien. Das sind wir natürlich auch. Aber wir machen eine Sache anders. Und gerade da sind wir in Sorge, dass uns das aus der Satzung wieder rausgestrichen wird von der Bundeswahlleiterin. Also es gibt eine Sache, wo wir versuchen, praktisch progressiv zu sein und etwas zu tun, was wir ansonsten wirklich streng verbieten. Das ist dieser klassische Satz, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Und wir sind ja unterwegs mit, sei du selbst genau das nicht, was du in der Welt sehen willst. Also paradoxe Intervention. Ja, das ist unser. Aber an einer Stelle machen wir das anders und das ist Folgendes. Wir organisieren das auch gerade. Bei Parteitagen wollen wir aus unseren Mitgliedern losen. Ja, also wir losen aus der, und dann ist es so, wenn du auch einmal dran warst, dann bist du erst dann wieder dran, wenn alle Mitglieder einmal da waren. Also das heißt, wir versorgen für einen Durchlauf auf Parteitagen, dass nicht immer die kommen, die halt das Geld haben, die Zeit haben oder den Ehrgeiz haben oder das Ego haben, sondern dass wir mit der Basis als Vorstand in einem realen Kontakt stehen, zumindest auf den Parteitagen. Deswegen wollen wir losen. Jetzt ist so, das kann genau sein, dass da jetzt die Bundeswahlleiterin sagt, das ist aber undemokratisch. Wir gucken mal, also wir haben es jetzt reingeschrieben, mal auf Verdacht, und jetzt sind wir gespannt, was da zurückkommt. Und da ist es so, dass wir, und das ist auch schon so ein Knopf, dass wir auf jeden Parteitag uns als Vorstand stellen. Also jetzt auf dem Parteitag, wir werden den nächsten voraussichtlich im Januar haben, in Ostdeutschland machen wir den. Da ist gerade ein kleines ostdeutsches Team, das organisiert gerade alles. Die machen das, bereiten das gerade vor. Und da wird also der Vorstand einzeln, auch ich, sich einfach vor die gelosten Parteimitglieder stellen, wird erklären, was habe ich gemacht die letzten Monate, was habe ich vor, und kann dann eben bestätigt oder abgewählt werden. Ne, das ist so auch schon ein ongoing Kontrollprozess. Und wenn die Leuten dann auffällt, dass ich dieses irre Glitzern in den Augen habe und mich schon als nächster Bundeskanzler sehe und ihnen ganz mulmig wird, dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster vermutlich. Außer ich kann sie mit meiner unglaublichen Rhetorik so bezirzen, in bester populistischer Manier, dass sie das nicht durchschauen und mich trotz meiner schlimmen Traits bestätigen. Das kann natürlich passieren.
Okay, ich werde es beobachten. Also den Zeitpunkt, wann du dann wirklich glaubst, dass du Bundeskanzler werden kannst. Ne? Also dieses Phänomen kennen wir ja auch bei 5%-Parteien oder 15%-Parteien wie der SPD. Ne? Also die dann glauben, dass sie wirklich Bundeskanzler werden können. Ne? Aber brauchen sie als Konstrukt für ihren Wahlkampf? Ne? Also ist mir schon klar, als geistiges.
Ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass das Amt des Bundeskanzlers in der realen Demokratie tatsächlich verzichtbar wäre. Das ist genau eines der Ämter, die wir nicht brauchen. Sachminister brauchen wir, aber Bundeskanzler ist als Position völlig wirklich überflüssig in der Demokratie. Aber das ist ein anderes Thema.
Cool.
Ja, lass uns da gerne auch nochmal reingehen, weil du hast es gerade gesagt, so nebenläufig. Und ich fände es ganz interessant, weil eine Partei, die sich einsetzt für die Demokratisierung des Staates, wenn wir sagen, wir leben in einem der demokratischsten Staaten der Welt wahrscheinlich, wäre für mich nochmal erklärungsbedürftig. Warum braucht es eine Demokratisierung des Staates? Was läuft? Wo sind wir nicht demokratisch und was muss mehr demokratisiert werden?
Also da könnte ich jetzt so lange reden, das ist eine super gefährliche Frage bei mir. Aber Kurzversion.
Stunde haben wir noch.
Oh Gott, aber nur mit der Frage, die armen Leute. Also,
nein,
sag mal,
wir
so
haben noch ein paar andere Themen. Aber
okay, also ich
mach's,
mach's so kurz, ich kann.
Du kannst es ja populistisch machen, ne? Kannst ja gleich mal üben. Wie
die ganze Drecksäcke da oben, gell? Das ist der Wahnsinn, scheiße, der Großkopf hat noch ja, keine Ahnung von nix, schau dir die Politik an, muss ich da noch lang reden. Die Realität spricht für sich.
Also, der Punkt ist, ich übe noch. Es wird noch besser. Ich habe mir halt die Vorgeschichte der Demokratieentstehung in Athen sehr genau angeschaut. Also nicht nur die Formen, sondern wie ist das Ding entstanden? Und das fand ich super. Also das war eigentlich das, was mich am meisten sowohl geschockt hat, als auch gepusht hat. Weil, also ich muss ein bisschen erklären, ich habe Philosophie so, sag ich mal, wirklich von der Pike auf gemacht. Also Vorsokratiker, Platon, der ganze Mist bis heute. Es war also wirklich, ich war ein sehr seriöser Philosophiestudent im Rahmen wieder meiner begrenzten Möglichkeiten. Und hatte da so einen Zugang. Also ich hatte auch Lehrer, die Altgriechisch konnten und mich dann auch ins Altgriechische reingezwungen haben, obwohl ich es gehasst habe. Ich habe schon Latein gehasst und dann musste ich auch noch Altgriechisch lernen, wegen dieser sehr strengen Lehrer. Also hatte ich einen Zugang. Da habe ich mir mit diesem Zugang das angeschaut und das wirklich Schockierende war, die Strukturähnlichkeiten zu heute, die ich einfach im 6., 7. Jahrhundert vor Christus nicht vermutet hätte. Ich hätte halt gesagt, ganz andere Gesellschaft, ganz andere Wirtschaftsform, ganz andere Kultur, hat uns heute nicht nur zu sagen, ist historisch interessant, aber hat keinen Mehrwert für uns heute. Und bei näherer Hinsicht, also bei einer eher analytischen oder systemischen Brille, war es eben so, dass das eigentlich Überraschende war, wie viele Dinge ähnlich sind zu heute, wo ich gesagt habe, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Wir erzählen uns ja so eine Fortschrittsgeschichte, ne? Also nicht nur der Antike, dann das Mittelalter, die Aufklärung, die moderne Demokratie. Wir dürften, wenn das diese Geschichte stimmen sollte, nicht die gleichen Probleme oder sehr ähnliche Probleme haben wie Menschen, die im fucking 7., 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Es darf einfach nicht wahr sein. Ist aber leider wahr. Das war also so ein bisschen bei mir so das Theoretiker-Aha-Erlebnis. Und das Zweite ist natürlich die Form dieser Demokratie. Und Kurzversion ist, unter den Vollbürgern, das ist natürlich hochproblematisch, weil Metöken, Frauen und Sklaven kein Teil waren der Polis, also der politischen Einheit. Also man kann sagen, ich habe es mal ausgerechnet, aber jetzt habe ich es nicht mehr präsent, der Politisierungsgrad, also wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung Attikas waren wirklich politisch tätig. Auf jeden Fall liegt der unendlich viel höher als bei uns. Also wenn man sagt, das Kriterium für Demokratie ist politische Aktivität im Sinne von, ich habe realen Einfluss und ich nehme politische Ämter wahr. Das ist der Politisierungsgrad heutiger sogenannter Demokratien bei 0,3% der Gesamtbevölkerung. Da sagst du dann als Theoretiker, Moment mal, 0,3% der Gesamtbevölkerung sind politisch aktiv. Mit welchem Recht nennen sich diese Gesellschaft Demokratie, wenn es in Attika unter den Vollbürgern nahezu 100% waren? Das ist das Gap. 0,3% versus nahe 100. Und das gibt's ein wunderschönes Symbol dafür. Das ist natürlich nur was für Etymologen und Leute, die Etymologie überschätzen. Das machen Philosophen immer gerne, nicht erst seit Heidegger. Da wird die Etymologie hoch totgeritten und überfrachtet. Aber an der Stelle ist es echt wunderschön. Das Wort Idiotes, ja, das wir so kennen als dummer Mensch, bedeutet historisch was ganz anderes. Das hat einen krassen Bedeutungswandel erfahren. Ursprünglich stammt es genau aus dieser Zeit, wo der Hintergrund, die Hintergrundfolie, eine Gesellschaft war aus lauter politisch aktiven Menschen, also zumindest die sogenannten Vollbürger. Und in diesem Kontext war der Idiot ein Mensch, der sich vor dem Hintergrund einer politisierten Gesellschaft, einer wirklich politischen Kultur, aus privater Willkür herausgehalten hat. Also der gesagt hat, nein, ich möchte nicht, ich möchte eine reine Privatperson sein, der seine Gartentür schließt und es sich im Privaten versucht, schön zu machen. Das war der Idiot. Ja? Und da ist ein Hintergrund, also wenn man dann noch Hannah Arendt gelesen hat, was ist Politik, wird dann verletzen sich noch mal ein paar so Dinge, weil Hannah Arendt sagt, die Multiperspektivität, die in einer Demokratie zusammenkommt, ist das, was uns Menschen wirklich klug macht. Also du kannst in deinem privaten Kämmerlein, in der Hinterstube, ein super kluger Mensch sein. Ja, du bist so ein Brain. Ja, du hast eine IQ jenseits von Gut und Böse. Dann hast du vielleicht noch deine Nerd-Freunde. Und im stillen Kämmerlein hackt ihr zum Beispiel ein ganz tolles Parteiprogramm aus. Laut Hannah Arendt seid ihr dann aber trotzdem Idioten. Ja? Warum? Weil die Art von Austausch, wie eben auch Aristoteles dann sagt, die Polis ist eine Einheit aus unterschiedlichen, also der gleichrangige Austausch der Verschiedenen ist das, was dir fehlt. Du bist weiterhin hochintelligent, aber dir fehlt eine Qualität, die nur demokratisch zustande kommt, wenn du lost. Deswegen ist das Losverfahren auch so zentral. Weil was das Los natürlich macht, ist, dass es dem privaten Prinzip ähnlich zu ähnlich gesellt sich gern, gleich zu gleich gesellt sich gern, entgegenwirkt. Plötzlich sitzen Leute am Tisch, die sich nie freiwillig zusammen an einen Tisch setzen würden. Und das ist die eigentliche Art, wo die Wisdom of the Crowd tatsächlich zustande kommt. Da gibt's ja auch diese lustigen Google-Studien und so, ne, wie kommt die Wisdom of the Crowd? Man sagt immer, na, Kollaboration der Verschiedenen, weil dann fließen verschiedene Perspektiven ein. Das hat Hannah Arendt auch schon gesagt. Und Hardcore, die Griechen haben's gemacht. Und das wird immer vergessen, weil, ich wusste das auch nicht, auch diese lustige athenische Polis war eine differenzierte Gesellschaft. Ich dachte immer, das waren halt grundbesitzende, unter Waffen stehende, chauvinistische Arschlochmänner in Athen. Und das stimmt alles. Aber gleichzeitig war es eine differenzierte Gesellschaft, weil die A schon teilweise ein Flächenstaat waren, mehr als andere Polis war es ein Flächenstaat. Also sie hatten ein Hinterland, ein Stadtzentrum und die Küstenregion. Dann hatten sie diese vier Klassen. Also es war auch monetär oder finanziell differenziert oder nach Ansehen. Dann war es differenziert nach Familien und verschiedenen Verwandtschaftsbeziehungen in andere Polis. Es war eine komplexe, differenzierte Einheit. Und das war auch der Grund, warum Athen so große Probleme mit sich gekriegt haben, weil die wurden ihres Lebens nicht mehr froh. So ähnlich wie wir heute. Die hatten eben circa, vereinfacht dargestellt, 100 Jahre so heiß-kalten Bürgerkrieg hinter sich. Und erst nach diesen 100 Jahren heiß-kalten Bürgerkrieg inklusive einer tyrannischen Phase haben sie diesen krassen Scheiß gemacht, der sich Demokratie nennt, den sie 508, 507 vor Christus mit den kleisthenischen Reformen eingeführt haben, wo das Losverfahren ein ganz zentraler Bestandteil ist, weil es diese sehr verschiedenen Leute in einen gleichrangigen und nicht konkurrenzorientierten Kontakt bringt. Und das ist bei den Griechen sehr wichtig, weil die wahnsinnig konkurrenzorientiert waren. Also wenn man heute zum Beispiel denkt, die Amis, die lieben ja Wettbewerb und sich messen und alles ist eine Challenge und so. Die Griechen toppen das. Und meine kleine Privattheorie ist, genau weil sie so waren, so agonal, haben sie diese Form erfunden, weil sie es selber mit sich nicht mehr ausgehalten haben. Also Demokratie ist sozusagen das, was passiert, wenn sehr kompetitive Menschen, und das waren die, ein so großes Problem mit sich selber kriegen, dass sie es selber mit sich selber nicht mehr aushalten. Das läuft bei mir so unter dem Slogan Demokratie für Raubtiere. Also die waren keine Idealisten, das waren Raubtiere. Und weil sie Raubtiere waren, brauchten sie Demokratie, sonst hätten sie es gar nicht eingeführt.
Das heißt, die Lösung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder die Idee ist eben über Losverfahren unterschiedlichste Perspektiven an einen Tisch zu bringen, die sich unter jetzt den aktuellen System niemals austauschen würden.
Und sehr wichtig, unter Nicht-Konkurrenzbedingungen. Das ist sehr wichtig. Also ich weiß nicht, ob ihr die Thesen von Gordon Allport und Thomas Pettigrew und anderen kennt. Die haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg eben hauptsächlich mit Prejudice befasst. Also wie können verfeindete, misstrauische Gruppen überhaupt ihre Vorurteile abbauen? Und man hat da sehr viel ausprobiert und das, was sie gefunden haben, ist genau das, was die Leute in Athen gemacht haben. Also wenn du die kleisthenischen Reformen anschaust und du kennst diese sozialpsychologischen Theorien aus den 50er, 60er Jahren, letztes Jahrhundert, dann ist es so, als hätten die Leute in Athen diese Sozialpsychologen gelesen, was super geil ist für einen Theoretiker. Denkst du so, hey, Moment mal, das kann ja gar nicht sein, aber ist so. Also sie haben das praktisch vorweggenommen, was Leute in unserer Zeit wieder mit seriösen wissenschaftlichen Methoden rausgefunden haben. Und die sagen, wenn du verfeindete Gruppen hast, dann musst du die Leute über ein Sachthema zusammenarbeiten lassen. Und zwar in einer Form, wo sie aufeinander nicht verzichten können, aufeinander angewiesen sind. Sich also auch nicht aus dem Weg gehen können und nur gemeinsam Lösungen entwickeln können. Und das kann man so plakativ darstellen. Stell dir vor, zum Beispiel in der heutigen Zeit in einer Stadt, arbeiten Leute zum Beispiel an der Frage, wie soll unser Kanalisationssystem für sehr viel Geld aufgemotzt oder renoviert werden. Und man könnte das Geld natürlich auch immer in andere Dinge stecken. Und da sitzen aber jetzt Leute, die zum Beispiel weltanschaulich total weit auseinanderstehen. Der eine ist ein wiedergeborener Christ, der andere ist ein Hardcore-Islamist, der dritte ist ein Agnostiker oder so. Dann ist immer das Thema, diese Leute, auch wenn sie sehr unterschiedliche Weltsichten haben und sehr unterschiedlich, können sich aber über das Kanalisationssystem einigen. Na, über Sachthemen kommen die Leute dann zusammen. Wenn wir über Weltanschauung diskutieren lassen würden, würden sie nie zusammenkommen. Und jetzt ist der Witz, wenn man das so baut, wie die Griechen das in Athen gebaut haben, passiert unter der Hand was. Es gibt sozusagen eine Art positive Sogwirkung oder positive Gruppendynamik, der wir uns genauso wenig entziehen können als die sozialen Tiere, die wir sind, wie der negativen Gruppendynamik, dem Groupthink und diesen Machtkämpfen und diesen, und das gibt's halt auch. Und das ist so eine Sache, die in der heutigen Zeit tatsächlich viel zu wenig bekannt ist, dass es überhaupt auch sowas gibt wie positive Gruppendynamik. Und was die Athener praktisch gemacht haben, ist, sie haben positive Gruppendynamik institutionalisiert, verfassungsmäßig. Und das ist das, was wir für die heutige Zeit versuchen anzuschieben.
Ja, das ist echt sau interessant, ja. Weil also das ist ja eine der Antworten von Komplexität, ne? Also das ist genau der Grund, wie wir, oder eine der Kriterien, die wir bei Teams auch ansetzen. Das ist die gegenseitige Abhängigkeit, die du benötigst, um ein Problem zu lösen. Und wenn du das herstellen kannst, also dass wirklich eine gegenseitige Abhängigkeit da ist, um ein tatsächlich relevantes Problem für diese Gruppe zu lösen, dann entsteht daraus ein Team. Das ist eine der hinreichenden Kriterien, um ein Team aufzubauen.
Oder meinst du notwendig? Meinst du notwendig oder hinreichend? Jetzt kommt der Philosoph hoch.
Notwendige Bedingungen? Nee, ich meine, Bedingung? Es ist tatsächlich hinreichend. Okay. Also ich glaube, wenn das alleine erfüllt ist, reicht das, um ein Team...
Ich bin skeptisch. Ich finde zum Beispiel eine sehr wichtige Frage, also wenn wir jetzt rein technisch werden, ist immer Machtkämpfe. Also das Thema Machtkämpfe hat mich jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig beschäftigt. Ich bin also, auch wenn ich unternehmensberaterisch tätig bin, hauptsächlich in dem Bereich unterwegs. Also ich werde geholt, wenn Mediation scheitert. Das ist so mein Claim. Also die Leute, Firmen holen mich, wenn Mediation gescheitert ist. Und meine Arbeitshypothese ist, mit der ich erstmal reingehe. Ich überprüfe auch natürlich auch noch ein paar andere Sachen, weil es gibt noch ein paar andere Ursachen für Dauerkonflikte, sind ungeklärte Machtverhältnisse. Und das ist eine ganz simple These, die also aus dieser klassischen Gruppendynamik-Denke kommt, ne? Kennt man so, wie nennt man Forming, Norming, Storming, Performing, diese Kiste, die sie immer gesagt haben zu jungen Führungskräften, wenn du ein neu gebildetes Team hast, ja, bitte tu die essentiellen, wichtigen Themen nicht am Anfang verhandeln, denn am Anfang tu ein Strohmann-Thema, ein Alibi-Thema reinwerfen ins Team, weil anhand dieses Alibi-Themas bildet sich die Gruppenhierarchie. Also, und Hierarchie, da muss ich euch nichts erzählen, ist eine Konfliktvermeidungsstruktur. Also man hat Hierarchie, um weniger Konflikt zu haben. Und wenn dann die Gruppenhierarchie, man weiß, was man voneinander zu halten, man weiß auch ein bisschen, wer ist ober, wer ist unter, wer sind die Schwergewichte in der Gruppe und wer halt eher nicht, dann kann man produktiv zusammenarbeiten. Und der Witz ist jetzt, in unserer Gesellschaft, wenn man sich das nochmal unsere derzeitige Verfassung anschaut, ist es so, dass wir das Gegenteil machen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir tun immer so, als wäre mit der Wahl der Machtkampf erledigt. Er ist aber nie erledigt. Das ist also das Dümmste, was du machen kannst, weil es bedeutet, dass jegliches Sachthema, und das sehen wir in der empirischen Wirklichkeit, zu einem Vehikel wird, um den Machtkampf auszutragen. Das heißt, es geht vordergründig immer um die Sache, aber hintergründig immer um die Macht, weil die Machtfrage nicht geklärt ist. Und das ist der Witz, wo das Losverfahren reinkommt. Weil das Losverfahren, wenn man es klug einsetzt, die alternative Form ist zur Hierarchie, die Machtfrage zu erledigen. Das heißt, es ist nicht nur die Verschiedenen, die zusammenkommen, sondern es ist die Verschiedenen, die in struktureller Machtgleichheit so zusammenkommen, dass die, sag ich mal, gewohnt Dominanten, auch Leute wie ich, die zum Beispiel gern reden und rhetorisch einigermaßen fit sind, auch die Narzissten, auch die Psychopathen, intuitiv reflexhaft vom System eingefasst werden. Und dazu gibt es interessante Experimente von Dan Ariely und Mariano Siegmann. Die sind damit so getourt durch die Welt und haben damit so experimentiert als eben eher Psychologen und Neurowissenschaftler. Die haben da so Experimente gemacht und die sagen, ohne dass man die Leute brieft, wenn man bestimmte Konstellationen schafft, ist es so, dass wenn Leute dann so kommen mit ihrer Ideologie und ihrem Dogmatismus, dass die Gruppe denen in den Konstellationen nicht mehr zuhört. Die werden marginalisiert. Dann werden die ganz ruhig, weil sie merken, dass sie hier, anders als im Internet, nicht durchkommen mit ihrer bababam, bababam, mit ihrem Populismus. Und das heißt, es gibt Konstellationen, in denen sich tatsächlich von alleine, autopoietisch, die Vernunft durchsetzt. Das finde ich super geil. Und es ist reproduzierbar. Das ist ja immer das, was man will. Reproduzierbare Vernunft, wie geil ist das? Also als Philosoph kriegst du jetzt einen halben Orgasmus, wenn du das hörst. Das ist nämlich das, wonach man immer gesucht hat. Das hat man aber nicht hingekriegt. Und mittlerweile kann man sagen, wissen wir, wie es geht, wir wenden es nur noch nicht an. Und jetzt müssen wir noch praktisch die Wirklichkeit überzeugen, das, was wir längst wissen, wie es funktioniert, halt auch in die verfassungsmäßige Wirklichkeit zu bringen. Dazu musst du aber jetzt mit dem System tanzen und das tun wir. Wir sind also eigentlich leider hochvernünftig, was eher ein Wettbewerbsnachteil ist, weil mit Vernunft gewinnst du keinen Blumentopf. Ist ja in der empirischen Wirklichkeit sichtbar.
Ein schönes populistisches Argument für das Losen wäre Geschwindigkeit. Ah. Weil der Vorteil, den ich da sehe, bei dem, was die Griechen da gemacht haben mit dem Losen, das ist irre schnell. Weil ja. Du brauchst weder diesen Aushandlungsmechanismus der Macht, ja. Also sei es informell oder formell, oder auf der Vorderbühne irgendwie ein Verfahren, was diese Macht dann mit Krönungszeremonie und weiß der Fisch was. Ja? Also ich glaube, das ist irre schnell und da braucht man nicht diskutieren. Wie soll jetzt das, und ich sehe schon die Diskussion, ja, wie soll denn das zusammengestellt werden? Männlein, Weiblein, alt und jung?
Dazu habe ich einfach losen. Leider.
Statistisch kommt dann schon der Durchschnitt zusammen irgendwann mal. Ne?
Genau. Also ich kann das voll bestätigen und es gibt also auch wieder was Empirisches, was das sehr bestätigt. Ich muss sich immer klar machen, diese Losdemokratie in Athen ca. 245 Jahre Bestand hatte, stand unter beständigen existenziellen Krisen. Also die hatten keine Wohlfühlblase wie jetzt die nordwesteuropäischen Gesellschaften in den letzten 70, 80 Jahren. Also diese Blase, die gerade platzt, das war nicht so. Es waren extrem bewegte Zeiten. Man war fast ständig im Krieg. Man war fast ständig von Auslöschung bedroht. Das heißt, ein träges System, ein nicht responsives System, wie man sich Demokratie oft vorstellt, so Palaver-Club, die reden monatelang und derweil haben die Perser sie bereits längst weggefegt oder die Spartaner oder sonst wer, hätten die sich gar nicht leisten können. Das heißt, also das, was du sagst, musste so sein in der antiken Demokratie, weil sonst wären die gar nicht mehr da gewesen. Und das, also dieses Losen hat halt auch noch den Vorteil, es ist halt intuitiv fair. Das merken wir daran, dass wir, wenn wir sehr verlockende Sachen, also sehr lukrative Sachen, wie eben ein Lottogewinn oder sehr Sachen, die keiner machen will, da greifen wir heute auch noch intuitiv oft zum Los. Also Strohhalme ziehen oder eben Lotterie. Und das ist eben so das Intuitive, was zum Beispiel auch besser ist als jede Quote. Bei Quotenfragen kriegst du Folgendes. Du kriegst ideologische Diskussionen, egal welche Quote. Und dann ist immer auch die Frage, wer ist da noch drin? Müssen wir nicht noch für behinderte Menschen und Migrationshintergrund und Leute ohne Schulabschluss und Leute, die einen kriminellen Hintergrund haben? Weil die sind auch alle ausgegrenzt. Am stärksten ist übrigens rein statistisch die Unterschicht ausgegrenzt. Keine Ausgrenzung von der Machtposition ist so krass wie die der Unterschicht. Also keine. Das ist rein statistisch super krass, wenn du die Zahlen siehst. Also, was mich weggebeamt hat, ist ja, ich arbeite nämlich auch an Realschulen gleichzeitig und da habe ich dann einen anderen Bezug, sonst wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Im Bundestag sitzen, ich glaube, es sind weit über 20% in der Bevölkerung, die Realschulabschluss haben als höchsten Schulabschluss. Im Bundestag sitzen nicht mehr als 4%, also weniger als 4% mit Realschulabschluss. Das finde ich so krass. Also bei Mittelschulabschluss und Förderschulabschluss und kein Schulabschluss sieht es natürlich noch weniger aus, aber da hätte ich das erwartet. Aber ich hätte erwartet, dass zumindest Realschulabgänger schon, aber es ist ein krasses Akademikersystem. Es ist krass nach unten abgeschlossen und wenn man also dem Elitenforscher Michael Hartmann folgt, ist das eher seit den 90er Jahren schlimmer geworden. Also das System war mal offener und hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nach unten immer mehr abgeschlossen.
Ich denke jetzt für Unternehmen wäre das eigentlich rein statistisch, wäre das auch cool, wenn man quasi das Mittelmanagement, also C-Level, mittleres Management einfach losen würde. Da würde quasi statistisch die besseren Führungskräfte hinkommen. Weil eine normale Firma spült ja immer den gleichen Typus an Führungskräften hoch. Ne? Also wenn die halt sehr konservativ sind, das sind lauter konservative Leute, die dann vielleicht auf die aktuelle Marktsituation nicht passen und einfach auf blöd per Zufall machen, dann könnte es über ein statistisches Verfahren, könnte man wahrscheinlich sogar beweisen, dass im Schnitt bessere Führungskräfte entstehen. Ja, also ist schon mal eine Fehlbesetzung dabei, das haben wir ja jetzt auch. Ja. Aber es sind nicht per se durch die Bank der gleiche Typus an Führungskräften da.
Also müsste ich eigentlich das losen. Ich habe eigentlich ein anderes Modell. Also ich sage so, probiere es aus auf eigenes Risiko. Ich hätte auch da sofort bestimmte Zweifel aus Gründen, aber das führt tatsächlich dann sehr technisch und führt sehr weit. Es gibt Leute, die gehen in die Richtung. Ich habe also Netzwerkpartner, die zum Beispiel derzeit sehr mit Unternehmen und Verbänden arbeiten, die zum Beispiel folgende Vorstellung, die waren vorher sehr politisch aktiv und sagen, wir bringen das jetzt in die Unternehmen, damit die Leute in der Breite mehr Erfahrung damit machen, damit es in der Politik mehr Akzeptanz findet. Da habe ich zum Beispiel einen Netzwerkpartner, der ist auch Unternehmensberater, der macht das gerade. Ich bin da eher skeptisch, weil ich eben das Modell der Griechen immer im Hinterkopf habe und da sieht es eher so aus, man hat ja weiterhin Wahlämter gehabt, also zum Beispiel die Strategoi oder die, wir würden sagen, Kassenwarte. Die kamen immer aus der Oberschicht, also weiterhin gab es Aristokratie, man hat also nicht wie in der Französischen Revolution die Aristokratie abgeschafft, keine Rübe ab, die Mächtigen blieben mächtig, die Privilegierten blieben privilegiert, die Reichen blieben reich, aber man hat diese Leute einer sehr viel engmaschigeren, losdemokratischen Kontrolle unterworfen. Das heißt, du hast da weiter gehabt, Leute, die wurden gewählt und wenn du wählst, kommen eigentlich immer nur Leute in der Oberschicht an die Macht oder oberen Mittelschicht, aber diese Leute aus der Oberschicht mussten sich vor gelosten Gremien verantworten. Das wäre also das Modell, was wir jetzt zum Beispiel in diesem Parteivorstands-Parteitagsgeschichte haben. Du hast so große Zampanos, die vorne die Show bespielen. Aber diese großen Zampanos müssen sich vor wechselnden gelosten Gremien immer wieder neu erklären und beweisen. Und das wäre zum Beispiel jetzt, wenn wir das in die Politik bringen, sehe das so aus. Du hast einen Bürgermeister oder sagen wir einen Finanzminister. Da kommt alle 3 Monate ein gelostes Gremium, wie ein Aufsichtsrat, und sagt, okay, Finanzminister, erklär uns mal, was du vorhast oder was du gemacht hast. Und dann machen die Daumen hoch, Daumen runter. Und dann ist es eben so, dass eben die Leute entweder sehr schnell weg vom Amt sind, wofür dass sie meistens dann doch einiges investiert haben, um dorthin zu kommen. Ist also schmerzhaft. Das heißt, es gibt einen massiven persönlichen Anreiz, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn dieses geloste Gremium wirklich das Entlassungsrecht hat. Und andere können über Jahrzehnte, vierteljährlich, ein gelostes Gremium nach dem anderen mit wechselnden Menschen überzeugen. Ja, das sind die Guten, weil die machen sehr wahrscheinlich gemeinwohlorientierte Politik und nicht Klientelpolitik. Leute, die in dieser Konstellation noch Klientelpolitik versuchen oder sich von Lobbyisten kaufen lassen, haben ein kurzes Dasein im Amt. Und das war ungefähr rein, also vereinfacht dargestellt, wie die es in Athen gemacht haben. Sie hatten die Wahlämter, aber sie hatten auch gesamtdemokratische Kontrolle. Und nur um es abzuschließen, dann bin ich schon ruhig. Eine weitere Folge ist, wenn dann zum Beispiel jemand sein Amt verliert. Sagen wir zum Beispiel, die Wirtschaftsministerin verliert ihr Amt, weil der Demos sagt, nee, liebe Frau, wie heißt sie, Reiche? Das ist nicht gemeinwohlorientiert. Dann ist ja das Amt frei und muss neu besetzt werden. Dann kriegst du eine Personenwahl für ein Sachamt. Und die These ist, dass in diesem Fall tatsächlich Sachorientierung und Eignung fürs Amt eine minimal größere Rolle spielen wird als derzeit, wo das ja ein reines Parteienproporz- und Klientelsystem ist. Innerhalb der Parteien ist es so ein Gebauschel, wer kriegt welches Amt. In diesem Fall würde die Wahl, obwohl sie als von der Gesamtbevölkerung gewählt werden würde, sehr viel stärker auch auf Sachkompetenz der Personen achten. Und gleichzeitig werden die Leute einer gesamtdemokratischen Kontrolle unterworfen. Doch also ein Mischen aus, wir wählen die Leute zwar ins Amt, aber kontrolliert und entlassen werden sie von einem gelosten Gremium. Das ist so das Modell.
Ich hatte gerade eine super coole Erkenntnis, weil das lässt sich tatsächlich recht leicht, würde ich sagen, mal auf Organisationen übertragen. Denn wir machen ja viel Transformationsbegleitung zum Beispiel, eine große Change-Vorhaben in Unternehmen. Eines der grundsätzlichen Architekturprobleme, würde ich mal sagen, ist, also ein klassisches Vorgehen ist, man bildet eine, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das heißt, du hast eine kleine Gruppe von 5 Leuten, deine Change-Agents, die quasi diese Transformation begleiten und eben pushen sollen. An sich coole Idee, weil du hast immer die gleichen Ansprechpartner, du bist halt theoretisch schneller und hast sozusagen deine Experten, die sich halt eben darum kümmern, dass alles zusammenläuft. An sich gute Idee. Aber das Problem ist, dass man sich natürlich dadurch immer mehr von der Operativen entfernt, ne? Weil die Leute natürlich aufgrund der eigenen Systemdynamik ihr eigenes Weltbild spinnen und deswegen quasi nicht mehr das umsetzen, was eigentlich der Organisation gut tun würde. Jetzt lass uns doch hier auch das Losverfahren reinmachen. Man sollte eigentlich, das ist aber deutlich aufwendiger, ständig solche Veränderungsworkshops mit immer wechselnden Leuten aus der Operativen machen. Und denen müsste man quasi erklären, was man vorhat, um immer wieder neuen Impuls zu bekommen. Das ist natürlich aufwendiger, um, wie sagt man im Neudeutsch, Knowledge Management zu betreiben. Das muss halt gut aufbereitet werden, damit man damit weiterarbeiten kann. Aber ich glaube, dass es viel, viel anhaftender wäre und viel, viel effektiver wäre, mit immer wechselnden Leuten aus der Operativen sowas zu machen, anstatt mit so einem Arbeitskreis.
Genau, und das führt aber direkt in ein Problem rein. Deswegen bin ich da so skeptisch in Unternehmen. Also jetzt gehe ich auf die andere Seite. Aber argumentiere jetzt dagegen. Und zwar aus einem Grund, also nicht nur aus Prinzip. Und ich komme nochmal von den ollen Griechen her. Ich muss mich immer entschuldigen, das wirkt wie ein Fimmel, aber da wird einfach so viel klar. Die Frage ist...
Die sind willkommen, die Griechen. Die dürfen mitspielen.
Danke.
Alles gut.
Danke. Eine Frage, die Historiker und Politologen fast am meisten beschäftigt, und das ist natürlich eine Frage, die ist sehr von heute ausgestellt. Also praktisch die Leute leben natürlich auch heute, wir sind alle Kinder unserer Zeit und deswegen haben wir bestimmte Fragen. Eines der größten Rätsel, die die Leute immer haben, ist, warum haben da überhaupt so viele mitgemacht? Das ist gar nicht intuitiv, weil wenn du heute, und das ist eine Erfahrung, die macht ihr bestimmt auch, Leute in Verantwortung bringen willst, sagen viele, nee. Das kann ich nicht. Die haben selbst, also gerade aus der untersten Linie, das überfordert mich oder das will ich gar nicht. Ich will meinen Job machen. Lasst mir mich mit mehr Verantwortung in Ruhe.
Keine Zeit.
Genau. Ja. Ich komme ja ursprünglich, also vor Jahren muss man sagen, das ist jetzt fast schon verjährt, aus der, New Work Szene. Und habe da sehr viele Unternehmen gesehen, die solche Wege gegangen sind. Also zum Beispiel Chefs wählen bei Haufe Omantis, jetzt kriege ich ganz Alsef Jungfalk, die extreme Enabling gemacht haben, der Leute bis zur Werkbank runter. Also super geile Unternehmen, wo du davor stehst und sagst, so geil, so geile Unternehmen, super cool. Funktioniert auch besser, sind oft Marktführer, also sind auch nicht nur Idealisten, sondern sind auch noch unglaublich erfolgreich damit, wo du dann immer denkst, ja, wenn das so erfolgreich ist, warum geht das nicht viral? Es hat ja jetzt jemand vorgemacht. Warum kopiert das Modell niemand? Na so, das war dann das, was mich da aus der Szene rausgeworfen hat. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, warum passiert das nicht? Und das hat mich politisiert, Kurzversion. Aber der Punkt ist jetzt, es ist immer die Frage, und das Problem mit Unternehmen ist, selbst mit so, das ist dann fast schon zahm, sowas wie Soziokratie ist, die Leute können in dem Moment, wo sie sich diesen übergeordneten Aufgaben widmen, also auch bis hin zur Unternehmensstrategie oder Investitionsentscheidungen oder auch trennen wir die Unternehmen oder fusionieren wir, also halt wirklich, was normalerweise wirklich beim Upper Management aufgehoben ist. Wenn du das den Leuten gibst, ganz bewusst, die Kundenkontakt haben, an der Produktion arbeiten, also die mit den Kunden und dem Produkt in unmittelbarer Kontakt stehen, ist das Problem, dass die Leute natürlich wirklich in einem großen Ausmaß den wirklich produktiven Prozessen fehlen. Und gleichzeitig haben sie in der Regel nicht das Selbstbewusstsein und Machtbewusstsein. Und das sagen jetzt die Historiker, dass es in Griechenland ein paar Faktoren gab, die da sich sehr zufälligerweise sehr günstig ausgewirkt haben. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, es ist eine Menge. Das eine ist die veränderte Kriegsführung tatsächlich. Von Landkrieg zu Seekrieg scheint ein Faktor gewesen sein. Das behauptet zumindest der Historiker Christian Meyer, auf den ich mich da sehr viel stütze. Also plötzlich hat man sehr viel mehr Soldaten gebraucht. Und historisch war es so, dass politische Verantwortung mit Kriegstätigkeit engstens verkoppelt war, rein kulturell. Also das heißt, bestimmend waren die, die sich leisten konnten, ihre eigene Kriegsausrüstung zu stellen. Also du konntest beim Krieg nur mitmachen, wenn du reich genug warst, dir deine eigene Ausrüstung zu kaufen. Das waren natürlich die unteren Schichten nicht und deswegen waren sie out of the game. Also du dachtest, wieso machst du nicht mit dem Krieg, was willst du überhaupt? Dann hat sich die Kriegsführung verändert, man hat plötzlich die Leute gebraucht, zum Beispiel als Ruderer und so. Und plötzlich waren die also auch unter Einsatz ihres persönlichen Lebens. Das ist das, was den eigentlichen Adel konstituiert. Da ist man dann ganz bei Hegel, Dialektik von Herr und Knecht. Also das, was den Adel eigentlich konstituiert, ist die Bereitschaft, im Kampf das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Das ist das, was Adel oder Hochstatus eigentlich konstituiert. Plötzlich hattest du reihenweise Leute, die in der Seekriegsfahrt ihr Leben riskiert haben. Und rein von der innergriechischen Logik konnte man den Leuten jetzt politische Mitbestimmung nicht mehr vorenthalten. Das ist aber nur ein Faktor. Ein zweiter Faktor ist, dass die interne soziale Mobilität in Attika anscheinend sehr gering war. Ähnlich niedrig wie heute in den USA. Ne? USA hat ja die Ideologie vom Tellerwäscher zum Millionär, from rags to riches. Dann schaust du auf die Soziologie und sagst, also statistisch sehe ich da nichts von sozialer Mobilität. Die USA sind eine der sozial immobilsten Gesellschaften. Wir kommen gar nicht so weit dahinter, aber die USA sind noch schlimmer. So war anscheinend das auch. Das heißt, die Leute waren zwar Bürger, hatten den Bürgerstatus, aber es gab Leute, die waren Hochstatus und Tiefstatus und haben das auch vererbt. Also es war eine sehr stabile, stratifizierte Gesellschaft. In dieser Konstellation war Politisierung, das Angebot der Politisierung, die einzige Art, sich persönlich aufzuwerten. Das heißt, aus wirtschaftlicher Tätigkeit oder aus persönlicher Eigeninitiative gab es keine Spielräume, gesellschaftlich aufzusteigen. Und da praktisch das einzige Subsystem dieser Gesellschaft, das politische System war, in dem du Hochstatus generieren konntest, dazu muss man immer mitdenken, die Griechen waren fucking statusorientiert, in einem Ausmaß, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Also das war Status, das waren lauter so Gockel. Du musst dir vorstellen, so richtige Gockel. Und wenn du also Gockeln sagst, hey, du kannst jetzt auch den geilen Scheiß machen, den die Aristokraten die ganze Zeit machen, nämlich Politik, sind dann alle, yay, ich kann auch den geilen Scheiß machen, den die Obergockel machen. Das heißt, psychologisch gab es einen riesigen Grund, das zu machen. Wenn du aber heutige Arbeitnehmer sagst, hey, du kannst Managementaufgaben übernehmen, dann sagen die meisten Arbeitnehmer, will ich nicht.
Screw you.
Ist unsexy. Allein schon, ich meine, ich habe ja echt viele Leute gecoacht, von oben und von unten. Ich habe wirklich Leute gehabt aus allen Teilen der Gesellschaft. Und es gibt so viele Leute, die sagen, allein Bürojob, ich halte es nicht aus. Bürojob ist nicht meins. Oder ich will zumindest noch was mit dem Produkt am Rande zu tun haben. Das Management-Scheiß mit den ganzen Vorschriften und Verwaltung und Bürokratie, geh mir weg damit. Also da gibt es so eine intuitive. Und da kommt es dazu, und das wird total unterschätzt von Leuten wie uns, wie gering das Selbstbewusstsein ist. Also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen auf die moralische Keule drücke, das Ausmaß der Depravierung durch den ganzen Prozess, also durch die Lebensverhältnisse, schon in der Schule, wie die Leute behandelt werden, in der Ausbildung, im Arbeit, ist krass, weil das hinterlässt Spuren. Die Leute sind einfach eigentlich gebrochen und versuchen nur klarzukommen mit der Welt. Das ist also, da gibt es halt eine antike Tugend, die auch verloren gegangen ist, die sogenannte Megalopsychia, da ist nichts mehr von da. Megalopsychia ist der Zustand zwischen Kleinmut und Übermut, der sogenannte Großmut. Die Leute sind komplett in der Kleinmut. Da ist einfach im Mittelalter echt was verrutscht, weil man über diese Highlighten der Demut Kleinmut ausgebreitet hat und da einfach nicht mehr in der Mitte ist. Und die Leute sind alle kleinmütig, trauen sich selber nichts zu. Wenn du jetzt dann kommst mit der Losdemokratie in Unternehmen, kriegst du erstmal einen massiven Widerstand. Weil ich habe mich also wirklich viel damit beschäftigt. Die Geschäftsführer, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, wir versuchen das, aber die Leute wehren sich. Wir wollen die Leute in Verantwortung bringen, aber die Leute wollen nicht.
Ja. Also das kann ich nachvollziehen. Ich hätte jetzt auch gar nicht im ersten Schritt von Managementaufgaben gesprochen, sondern hier geht es jetzt meistens um Sachen wie, dass Abteilungen, Bereiche umstrukturiert werden, dass man sie näher an den Markt dranbringt, dass man Wertschöpfungsprozesse anders gestaltet, wo ja die Operative tatsächlich von betroffen ist. Ne? Wir reden jetzt nicht davon, ob man fusioniert oder nicht oder Investitionsentscheidungen, sondern ich glaube, dass es für so ein Change-Vorhaben, wo es wirklich um die Wertschöpfung geht, das Unternehmen so aufzustellen, dass es mehr wieder mit dem Markt in Kontakt kommt, dass es da durchaus sinnvoll wäre, eine wechselnde Belegschaft zu haben, die an diesem Prozess teilhaben. Und gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, Management ist eine Sache, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, zieht halt meistens auch gewisse Persönlichkeitstypen an. Und ich glaube, das muss man sogar haben in diesem System.
Ja. Aber ich finde das mit diesem Losen, mir gefällt es immer besser. Also so ein Change-Team.
Das war gar nicht meine Absicht. Ich bin gar nicht, als Evangelist hier, sondern einfach
nur. Ich überlege halt, wie kann ich das in wirksame Organisationsstrukturen einbetten? Ne? Also wenn ich jetzt so einen Mechanismus habe, dass ich in einem Change-Team, dass sich da immer dieselben Pappnasen treffen, dann kann ich ja genau Musterbrüche nicht provozieren. Und ich habe den Kontakt zum Markt eben nicht. Und da könnte man vom Design her von so einem Change-Team, dann brauche ich halt zum Beispiel einen Sitz, der ist gelost. Und der rotiert durch oder so.
Das ist die Low-Level-Einführung. Und
ja,
dann
genau.
Darf der sich halt noch nicht auf verlorenen Posten führen. Es ist halt, muss man sich immer klar sein, eine ganz andere Sozialdynamik. Weil eine der Magic-Sachen am Losverfahren ist, ist auch Teil der Analyse. Warum ist das so geil? Also, dass es geil ist, wissen wir mittlerweile sogar aus empirischer Forschung. Es gibt ja Politologen, die schauen sich diese Prozesse rein als Wissenschaftler an und sind immer überrascht, wie respektvoll das ist, wie schnell die Leute, also obwohl sie vorher nichts mit dem Thema zu tun haben, wie tief die in dem Sachthematik, wie schnell die drin sind. Nach wenigen Wochenenden sind die wirklich Experten und die Leute immer so, hey, wie kann das sein? Der ist Kfz-Mechaniker, die ist Putzkraft, das ist ein Erzieher und jetzt reden wir hier über hochkomplexe Steuerkonstruktionen und der kennt sich aus. Da stehen die Wissenschaftler immer wieder davor und denken so, wie kann das eigentlich sein? Also das wissen wir. Aber eine Erklärung, warum es so ist, ist ganz witzig. Wenn du alle lost und nicht nur einen, ist es so, es gibt keinen Common Ground. Niemand hat Komfortzone. Alle sind so ein bisschen, mein Bild dafür ist wie im Urlaub, nicht mit den Einheimischen, sondern mit anderen Reisenden. Und ich weiß mal nicht, ob ihr schon so wildere Arten von Urlaub hattet, wo man dann, was weiß ich, in den Anden unterwegs ist und so. Und die geilsten Kontakt hat man meistens mit anderen Reisenden, weil man ist in so einer besonderen Stimmung. Man ist außerhalb seiner Komfortzone, niemand hat Komfortzone. Das ist die Stimmung auf gelosten Versammlungen, weil die Situation ist ja, alle sind Fremde füreinander, alle gleichzeitig. Keiner weiß, was jetzt hier passiert. In dieser Situation werden Menschen sehr vorsichtig, sehr höflich, sehr respektvoll, alle schauen sich erstmal an, wie es läuft. Und das ist genau der Grund, warum why the magic happens. Wenn du nur einen auslost, haben ja die anderen sind in ihrem vertrauten Ding und der andere ist erstmal ganz leise, der wird da kaum was sagen. Dadurch gibt es wieder einen verzerrten Effekt, weil die Leute sich da bestätigt fühlen, der sagt ja eh nicht viel. Und wenn es dann noch ein introvertierter Mensch ist und nicht ein Mensch zufällig ausgelost ist mit einem großen Ego, das gibt's ja auch. Es gibt Leute aus der Unterschicht, die können schon. Ja, die machen das doch ein bisschen anders, aber die reden schon auch. Da fallen mir sofort ein paar Kumpels vor mir ein, die würden sofort, daher würden die loslegen, die hört da überhaupt nichts. Also, das ist kein Problem, nur viele sind halt nicht so. Und dann hast du da einen verschüchterten einzelnen Menschen, der gelost ist, sitzen und das ist nicht das Gleiche. Das ist halt das Problem.
Ja, vielleicht braucht er einen Buddy, also, dass sie zu zweit sind oder sowas, aber also dieser Gedanke von dem Random.
Die Mehrzahl ist gelost. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Ich habe
so eine ähnliche Konstellation gerade am Laufen, wo wir eine Teamzusammenstellung machen und da ist einer gesetzt und der sucht sich die aus sozusagen, auch mit dem Verdacht, okay, er hat ein Bauchgefühl, wer denn zur Aufgabe passen könnte. Ne? Und der kann natürlich total falsch liegen und jetzt die Frage ist, wäre es da nicht ein statistisches Verfahren einfach schlauer für denjenigen, er soll von den 20 Leuten, die es zur Option stehen, einfach auslosen, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er einen Treffer macht, als wenn er jetzt nach seinem Bauchgefühl geht, ja, und ihn vielleicht mit Sicherheit genau die 5 Falschen auswählt. Ja?
Genau.
Also insofern fand ich, dass
es. Es ist halt eine Musterunterbrechung, genau. Ja. Also diese Musterunterbrechung bist du total richtig. Der Witz ist ja wirklich beim Losverfahren, der Witz ist, man sitzt sich mit Leuten zusammen, die man intuitiv eben nicht auswählen würde. Und das ist einfach menschlich. Selbst oft läuft es unbewusst ab. Wir denken, wir suchen uns jemand aus, der ganz anders ist. Aber wenn man da näher hinschaut, wenn man das wirklich soziologisch aufhört, würde man sehen, da Schnittmenge, 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 Schnittmenge. Aber vieles ist unsichtbar. Und wenn du, also das Losverfahren ist das einzige Verfahren, das wirklich prinzipiell mit dem Phänomen gleich zu gleich gesellt sich gern bricht. Andere Verfahren gibt es eigentlich in der Realität nicht, die das wirklich leisten. Und nur noch mal, wenn man das mit noch eine kurze Lanze gebrochen für das Umgekehrte, weil ich weiß nicht, ich bin ein Riesenfan von diesem Undercover-Boss-Konzept. Aber es ist die Umkehrung des Undercover-Boss-Prozesses. Undercover-Boss ist ja der Boss, unerkannt, das geht natürlich nur in großen Firmen oder wenn er sich stark verkleidet, arbeitet mal mit im First-Level-Support oder an der Produktionslinie, 3 Wochen. Und danach sieht er die Welt vollkommen anders. Ne, so. Das Losverfahren ist eigentlich das Umgekehrte. Du ziehst nicht den Chef runter, du ziehst die Leute rauf ins Management. Und plötzlich befasst sich eben eine Putzkraft mit Managementaufgaben. Und das ist fast noch subversiver, weil meine Erfahrung, es ist natürlich nur meine persönliche Erfahrung, ist, die Leute haben natürlich keine Ahnung erstmal von den Dingen. Aber die haben eine eigene Art von Klugheit, die von gerade Leuten, die wie ich ein Studium haben und privilegiert sind, total unterschätzt werden. Das habe ich im Coaching gelernt, weil ich total oft überrascht war. Ich hatte also, Kurzversion, ich hatte hyperintelligente Leute auch im Coaching, also auch Privilegierte mit Studium und Doktortitel und was noch, die halt total dummes Zeug gemacht haben, wo ich gemerkt habe, einfach die sind intelligent, aber es hilft ihnen einfach nicht weiter. Es ist ja so, dass sie sich ihre Probleme intelligenter stricken. Also es läuft in die falsche Richtung. Es sind halt sehr intelligente Probleme. Ich glaube, ihr kennt auch solche Leute. Und dann hatte ich andere Leute, die sogar ohne Schulabschluss oder Hauptschulabschluss, die so eine Form von Klugheit gezeigt haben, die mich echt weggebeamt hat. Also ich war da echt so ganz gerührt, weil das habe, also mit meinem natürlich auch Vorurteilen habe ich das nicht erwartet. Und du stehst dann vor diesen sehr klugen Leuten und denkst dir so, wenn das nur mehr Menschen erleben und sehen würden, wie klug die sind. Und ich sitze hier als privilegierter Mensch und habe halt meine klassistischen Klischees von den Menschen und der bricht die gerade. Und es ist aber nur der Kontakt, den wir haben, der das bricht, dass das überhaupt in meinem Bewusstsein ankommt. Weil sonst würde ich auch denken, ja, ich weiß alles besser und ich kann besser reden und dann habe ich diese tolle Theorie und jene tolle Theorie und das hat der ja alles nicht, der kann ja nur, keine Ahnung was, irgendwas zusammenschrauben oder putzen oder so. Und du merkst dann, wie klug, also nochmal, also große Lanze für die Substanz Mensch, egal wie der Mensch bildungstechnisch aufgestellt ist, das Basisbetriebssystem Mensch ist so super hammergeil, dass es selbst von einer fucking Förderschule oder Hauptschule nicht ganz verdorben werden kann. Die Leute sind einfach so klug unter der Hand und das ist wirklich, da bricht mir immer das Herz, dass das von uns Privilegierten nicht wahrgenommen wird. Und deswegen bin ich auch so ein Fan des Losverfahrens, weil ich glaube, wenn wir das in der Breite machen, gibt es für beide Seiten ein riesiges Aha-Erlebnis. Plötzlich werden wir Privilegierte merken, wie klug die sind, was uns vorher komplett systemisch entgeht, also riesiger blinder Fleck. Und auch die weniger Privilegierten, die ja auch Klischee-Vorstellungen von uns Privilegierten haben. Also bei manchen ist es so, da brauchst du, wenn du schon mit Hemdel kommst oder Anzug und Krawatte, ist vorbei. Dann schalten die so einen ganz spezifischen Modus. Es ist egal, was du sagst. Die sehen dich, Brille, Krawatte, Anzug, vorbei. Und plötzlich lernt man sich von der neuen Seite kennen. Das hat ein irres Potenzial, was da frei wird in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, kriegen wir nur durch geloste Verfahren. Deswegen ist das so huge, deswegen ist das so großartig, was wir kriegen mit der Demokratie, wenn wir losen.
Ja. Ich kann das nur bestätigen, die Intelligenz von so Leuten, von der klassischen Putzfrau, ja, die wetzt den Stein ihrer Intelligenz aber an anderen Dingen einfach, genau, die wir nicht beobachten,
genau,
können. Also
genau,
die überlegt sich,
oder
wie
die für uns unwichtig sind,
her,
die wir denken,
wie
das ist ja nix.
Ja, genau. Die überlegt sich, wie kriege ich mein Wohngeld vernünftig beantragt oder sowas und steckt da irre Energie rein und alles und kann sich natürlich dann nicht mit Managementaufgaben beschäftigen in dem Moment. Wenn man die da rausnimmt und sie von diesen Sachen entbindet, indem man ihr finanzielle Mittel zur Verfügung steht, kann die ein Unternehmen leiten. Da bin ich überzeugt. Ja,
ich erzähle dir ein konkretes Beispiel, nicht erfunden. Es ist ein langer Streit zwischen mir und meiner Frau, ob wir eine Putzkraft haben oder nicht. Ich bin selber so ein Kleinbürgerkind, deswegen ist es total kontraintuitiv für mich, eine Putzfrau zu haben. Meine Frau, da kommt das ganze Sexismus-Thema rein, als Frau hätte immer gerne professionelle Putzkraft. Dann hatten wir Phasen, da hatten wir eine. Am Ende habe ich mich durchgesetzt. Ich bin ganz stolz, weil meistens setze ich mich nicht durch. Aber da habe ich mich durchgesetzt. Wir putzen selber. Muss übrigens, mein Termin im Anschluss an dieses Gespräch ist unser Putztermin. Ich muss die Wohnung putzen. Selber schuld. So, also wir hatten eine Putzfrau. Und die Dame ist mittlerweile verstorben. Es ist super tragisch, super heftig. Die war bei uns lange Jahre, die war fast Familienmitglied. Und das war eine Frau, also ohne Schulabschluss, Alkoholiker-Thematik im Hintergrund, super schweres, super hartes Leben, alleinerziehend, Kind mittlerweile aus dem Haus, super. Wenn die kam, haben wir die Wohnung verlassen und die alles überlassen. Warum? Die hatte mit all diesen Päckchen, die sie zu tragen hatte und all der fehlenden Bildung und tralala, hatte die einen irren Anspruch an ihre Arbeit und ein eigenes System. Und es hat am besten funktioniert, wenn wir die Wohnung geräumt haben. Also wir haben sie praktisch wie eine Subunternehmerin, sagst, hier, wir vertrauen dir, mach. Und die hat die Wohnung, also man muss meine Frau kennen dazu, das ist so die Art von Arbeitgeber, die einen Dienstleister nach dem anderen verschleißt, ja, auf der Ebene, weil es ist nie gut genug. Und diese Frau war die Einzige, die meet my expectations, also die ihre Erwartungen erfüllt hat, mit dem Background. Und das hatte sie, weil sie halt diese Dinge sehr ernst genommen hat und einen eigenen Anspruch hatte. Und also wenn du sie gesehen hast, wer das war, und mittlerweile ist sie, wie gesagt, verstorben, das ist also, kann auch dir das Herz brechen. Da ist so viel Potenzial, was unsere Gesellschaft liegen lässt. Da ist so viel mehr, was nie jemand abruft, weil er es einfach in den Menschen nicht vermutet. Und das ist so wirklich einfach nur traurig.
Adalan, ich würde sagen, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber das war jetzt ein, würde ich sagen, eine Ode an die Menschheit und an die Street Smartness, die wir von vielen Menschen eigentlich erwarten können. Unsere Abschlussfrage ist aber immer noch, was hättest du erwartet, was wir dich fragen, haben wir dich aber gar nicht gefragt.
Boah, krass, ich habe kaum was, ich müsste echt nachdenken, ich habe auf der bewussten Ebene gar nicht nachgedacht drüber. Unbewusst sicher, was habe ich gedacht? Dass sie mir noch mehr fragt, Richtung, so wie ihr es angekündigt hattet, wie wir das führungstechnisch machen innerhalb der Parteistrukturen. Da habe ich gedacht, fragt ihr mehr, aber ohne mir jetzt konkrete Fragen zu überlegen.
Ich befürchte, wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen. Ich habe noch 10 Fragen hier offen, aber es sind so viele spannende Themen, von dem her, vielleicht schaffen wir es ja wirklich noch mal zum zweiten Gespräch. Es gibt noch viel zu besprechen.
Mach mal.
Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die super spannenden Einblicke und für die Partei und für dich. Alles Gute.
Danke.
Bis dann.
Bis dann. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.